Lieber Mike, also die Frage, wer von uns beiden der Morgenmensch ist, glaube ich, kann man schon alleine am Unterschied unserer beiden Stimmen erkennen. Vielleicht auch an dem Gemüt, was jetzt in den ersten 10 Minuten gleich zu hören ist von uns beiden jeweils. Nichtsdestotrotz die Frage, hast du denn gut geschlafen, Mike?
Ich habe ganz fürchterlich geschlafen, danke. Weil unter anderem irgendjemand vor meiner Tür mehr oder minder auf die Idee kam, heute Nacht Böller zu zünden, was ich sehr uncharmant fand. Ich weiß auch nicht, was das für eine Aktion war, aber das war so im Abstand von jeweils so 20 bis 30 Sekunden, dass es so ein richtig lautes Knallen gab, also ein dumpfes Knallen. Aber danach hast du diese Funken gehört, diese, was immer danach
Okay.
kommt. Und wie gesagt, keine Ahnung, ich werde dem auch nicht auf den
Auf
Zahn
den.
fühlen jetzt, mir ist das egal. Die Leute sollen einfach aufhören damit. Und ansonsten weiß ich auch nicht. Also ich bin wach, mir geht's sehr gut, ich bin gut gelaunt. Die
Okay.
Nacht war aber scheiße.
Okay. Ja, mich würde sowas schon immens abfacken,
Ja.
so eine Nacht. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich ein sehr tiefer Schläfer bin und mir manchmal oder sowas teilweise gar nicht, also gar nicht auffällt oder mich wach macht. Deswegen, ich glaube, meine
Krass.
Freundin hätte es eher wach gemacht und genervt. Und ja, aber dadurch, dass ich ein so tiefer Schläfer bin, stehe ich auch ungern auf, wenn ich nicht gerade ausgeschlafen bin. Und das ist jetzt heute so der Fall. Und damit herzlich willkommen zu eurem Lieblingsfrühstückspodcast. Im Kerngeschäft. Bevor jetzt alle so denken, so, hä, labern die denn? Die nehmen doch normalerweise immer freitags auf, irgendwann abends. Nein, tun wir diesmal nicht. Aufgrund einer Verkettung von, ja, weiterer Termine von uns beiden müssen wir uns notgedrungen, ich sag jetzt notgedrungen aus meiner persönlichen Sicht, morgens um 8 Uhr samstags hinsetzen und für euch diesen Podcast aufnehmen. Das tun wir natürlich sehr gerne, also keine Frage.
Klar.
Aber es ist natürlich in den Umständen für mich als Nicht-Morgen-Mensch schon eine gewisse Überwindung, ich hier gerade
Ich bin
durchmache.
schuld. Also ich muss um
Ja.
10 Uhr gleich den Bus nehmen, weil ich muss nach Karlsruhe. Heute Abend ist Morkop-Party in
Genau.
Karlsruhe. Und da
Und
ich halt in Hannover starte, muss ich einmal quer durch die Republik reisen. Und deswegen, als wir dann festgestellt hatten, dass wir gerne samstags vormittags aufnehmen wollten, da stand diese Zeit noch nicht.
nee. Ich habe gedacht so, ja, easy, 12 Uhr, kein Problem.
Ja, habe ich eigentlich auch mitgerechnet. Und dann kam so die Nachricht, ja, sei mal bitte um 13 Uhr in Dortmund. Und dann dachte ich so, ja, minus 2 bis 3 Stunden. Und
Ja.
dann minus die Zeit, die wir aufnehmen. Das wäre ganz schön früh.
Das
Aber ey, ich freue
ist
mich, dass
früh.
du das mitmachst hier. Danke.
Also auch entgegengesetzt der Aussage, dass ich kein Morgenmensch bin, weiß ich, wann ich aufzustehen habe für gewisse Dinge. Und es wäre nämlich das erste Mal, dass ich so
Oh.
früh aufstehen muss, nicht sogar früher.
Aber das ist auch noch früher als normale Videocalls, die man auf der Arbeit führt, oder? Oder ist das bei dir auch schon ab
Nee,
8
also
Uhr?
ich bin ja, also bei mir fängt die Arbeit um 9 Uhr an. Eigentlich
Okay.
stehe ich um die Zeit erst auf, wenn ich jetzt zur Arbeit ins Büro muss. Und das ist halt, das würde jetzt gehen, ne? Aber es ist halt, also eigentlich ist das Wochenende für mich zum Ausschlafen da.
Dann hast du ja mal eine Stunde Zeit, um dir Black Metal morgens reinzupfeifen, damit du gut gelaunt dann zur Arbeit kommst.
Ich stehe auch immer mit den Mundwinkeln so weit nach unten, da
Ich stelle mir genau das
brauche
gerade
ich kein
vor.
Corpse Paint mehr für. Ich sehe schon so viel zu gruselig aus, wenn ich morgens
Ich
aufstehe.
sehe dich gerade mit diesem Mundwinkel runter in der Bahn sitzen. Genau.
Ja, genau das ist es nämlich. Nichtsdestotrotz, ne, ich sag mal, kann man das schon täglich grüßt das Murmeltier nennen, wenn wir uns alle 2 Wochen treffen und es immer der gleiche Ablauf ist oder ein grober gleicher Ablauf? Ja,
Das
kann man
klingt
schon.
voll traurig gerade, wenn du das so
Ja, aber
sagst.
ich, nee, ich finde, das ist so eine Routine. Das ist so eine, wie nennt man das? Das ist so eine Durchgängigkeit. Das ist sowas, eine
Okay.
Konstante, das wollte ich sagen. Eine
Wenn andere
Konstante.
Dinge nicht verlässlich sind, dann wenigstens
Darauf
der
können wir uns verlassen.
Kerngeschäft-Podcast.
Und seine
Genau.
Struktur. Und geübte Zuhörer wissen bereits, dass wir jetzt erstmal mit 9 Songs diese Folge beginnen oder diese Folge starten. Und da haben wir uns, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass wir uns sogar besser vorbereitet haben darauf als in den letzten paar Folgen dieses Mal.
Ehrlich?
Ich meine schon, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt. Wir haben so 6 bis 7 Songs für euch mitgebracht. Mike, ich würde ganz gerne mal mit Knuckleupack, damit wir vielleicht ein bisschen gute Laune haben
Finde ich
am
gut.
Morgen. Fangen wir mit Knuckleupack The Tower an. Den hast du ja vorgeschlagen, dass wir uns den mal zu Gemüte führen würden.
Ja.
Möchtest du einfach mal meine unverblümte Meinung dazu hören an so einem wunderschönen Samstagmorgen um 8 Uhr?
Ja, hau mal raus. Ist ja eigentlich jetzt klassisch nicht so dein Genre, ne? Deswegen würde es mich mal interessieren, was du von
also dem Song hältst. Also ich würde ja jetzt behaupten, entgegengesetzt deiner Aussage, Pop-Punk ist ja schon mein Genre. Ich bin ja auch großer Fan von The Story So Far, großer Fan von Neck Deep und sowas. Es kommt immer auf den Pop-Punk an. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich alles geil finde. Hm. Ich habe seit gestern Abend einen seltsamen Ohrwurm von Hut Mulligan, Equip Sunglasses.
Oh, den habe ich auch alle zwei Tage.
Ja, das ist ganz furchtbar.
Ich kann den Song auch nicht mehr hören, ehrlich gesagt.
Ja, ja, und deshalb, eigentlich ist es, also es ist schon mein Genre, aber ich bin da auch sehr selektiv, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Knuckle-Puck ist für mich auf jeden Fall Begriff, also zumindest vom Hörensagen, was ich jetzt nicht gedacht hätte, weil ich mir die Musik bislang noch nicht angehört hatte, dass die so, also korrigiere mich da, wenn das jetzt was Neues ist bei denen, ich habe immer gedacht, das war so ein Feel-Good-Sunshine-Pop-Punk, die klingen sehr emo-mäßig.
Ja,
in diesem Song, In the Tower. Also hat mir gut gefallen, aber ich habe gedacht so, erinnert mich jetzt irgendwie an, ja, ich kann das fast gar nicht greifen, so ein bisschen The Used, so in die Richtung, halt vielleicht nicht so extra, nicht so, ich suche gerade nach einem Vergleich aus dieser Emo-Scene-Zeit irgendwo.
Ja, das trifft es schon ganz gut. Also ich muss auch gestehen, Knuckle-Puck, eine von diesen Bands, die ich auch großartig finde, die ich aber viel zu selten irgendwie höre, und die auch in Deutschland gar nicht so wirklich groß stattfinden. Die haben diesen Emo-Touch, wie du das jetzt genannt hast, haben die schon immer so ein bisschen drin gehabt. Aber ich sag mal, immer mit einer Prise mehr Pop-Punk drin, als dass es jetzt zu sehr Emo wäre. So. Der Song geht ja auch ordentlich nach vorne, auch dieser. Was ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, mich catcht eine Stelle im Chorus so krass. Es gibt einen Part, wo der irgendwie so ganz voller Hingabe irgendwie Face the Unknown singt. Das ist so super catchy. Also das ist, ich habe den extra reingenommen. Der ist jetzt zwar schon ein paar Tage draußen, nämlich Ende August schon rausgegangen. Aber dieser Song lässt mich einfach nicht mehr los. Ich habe keine Ahnung, was er mit mir macht, aber ich höre mir den, ohne Scheiß, das tue ich sehr selten, dass ich mir Songs jeden Tag anhöre und dann auch noch jeden Tag mehrfach. Der gehört gerade dazu. Also für mich, ich habe das letztens bei Insta auch irgendwie rausgehauen, für mich einer der Songs des Jahres. Also ich habe keine Ahnung, was er mit mir macht, aber der bringt mich immer in so eine. Es gibt so Songs, wo ich das Gefühl habe, jetzt will ich aber sowas von Stage diven. Bin noch nie Stage dive gewesen, aber wenn es einen Song gäbe, dieser wäre es. Um dann irgendwie dabei grölend, ne? Das Leben irgendwie zu zelebrieren und gleichzeitig zu heulen, wie furchtbar alles gerade ist und so weiter. Das ist so ein Song, der genau das mit mir macht.
Da müssen wir ja auf ein Knuckle-Puck-Konzert gehen und dich das erste Mal zum Stage-Diven bringen oder so.
Boah, sowas. Voll, ey.
Ja, also mein Gott, du bist auch so ein Veteran-Konzertgänger. Ich hab gedacht, das hättest du schon mal mitgemacht.
Ey, das habe ich noch nie. Ich wurde auf unserer letzten Show, da warst du ja auch, von meiner Band, das erste Mal auf Händen getragen von Leuten durch einen Konzertraum. Und das war nur so, ja, mach das jetzt. Da wurde ich dazu getrieben, aber das würde ich jetzt nicht Stage-Dive im klassischen Sinne nennen.
Los, Krauser, spring!
Ja, das war auch ein bisschen weird.
Ja.
Nee, ist bisher komplett an mir vorbeigegangen, diese Erfahrung. Krass. Vielleicht kommen wir da später noch zu diesen Themen.
Ja, also ich fand den Song cool. Ich hatte jetzt tatsächlich, ich muss mir die Stelle, die du gerade gemeint hast, noch mal ganz genau zu Gemüte führen, weil die ist mir jetzt noch nicht so dermaßen hängen geblieben.
Mhm.
Vielleicht müsste ich den Song auch ein bisschen aufmerksamer hören.
Und ja, ich glaube beim ersten Mal, also bei mir hat er beim ersten Mal geklickt, aber ich kann mir vorstellen, dass der auch noch mal anders in einem wächst, wenn man den so ein bisschen aufmerksamer hört.
Ja. Würde ich dann nochmal machen, aber ich finde die Nummer trotzdem sehr cool. Kann man sich echt gut geben. Ich würde auch nicht sagen, das ist zumindest bei mir so, ab einer gewissen Jahreszeit, und da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, wirkt Pop-Punk irgendwie nicht mehr bei mir. Deswegen, Fun Fact dazu, finde ich es auch gerade ein bisschen schwierig, dass Neck Deep im Oktober auf Tour kommt. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie mit meinem Herbstgemüt vereinbaren kann. Oder ich stehe dann halt auf dieser Show mit einem langärmeligen Death-Metal-Shirt oder sowas. Das würde eher dann dazu passen. Aber
Finde ja wild, dass Static Grass auch Support sind einfach. Das ja, ist halt so, das beißt sich für mich gerade von der Stimmung her auch völlig, weil das eine ist halt auch da, man reißt das Herz raus und ist ganz wütend, Static Grass, und Neck Deep ist dann halt eher so die andere Richtung der Emotionen, aber
ja, ich weiß, was du meinst.
Fühle ich.
Aber wie gesagt, Nuggetpack nochmal ist cool. Gebe ich mir nochmal mit einem aufmerksamen Ohr, auch wegen dieser Stelle, die du gerade genannt hast. Und ja, cooles Ding. Dann würde ich gerne, ich mache jetzt einfach immer so ein Hin und Her. Also die drei Songs von dir, die drei Songs von mir, können wir immer einen Song von dir und einen von mir. Dann eine Band, wo ich gedacht hätte, okay, ich glaube jetzt an dem Punkt lassen sie es sein, weil es einfach zu viel Aufwand ist und zu viel Arbeit und zu viel extrem. Nee, aber sie haben es tatsächlich geschafft, sich aus der letzten, ja, es ist ja schon ein einsteigendes Verhältnis oder einsteigendes Sache gewesen, sich daraus wieder zu befreien und wieder hervorzutreten. Novelists hatten dieses Jahr eine riesige Festivaltour auch angekündigt, dass sie da, sie waren auf dem Full Force, sie hätten auch im Venue, glaube ich, spielen sollen, also einige größere Shows, die sie spielen sollen, und dann beschloss der liebe Rische, der liebe Tobi, wie man ja so
nett Grüße gehen raus.
Warum auch immer, die Gründe mögen ja sicherlich auch valide sein, hat aber leider gesagt, dass er nicht mehr der Band oder Teil der Band sein möchte. Und ja, das wirft natürlich gerade vor so einer Tour das ganze Bandgefüge sehr durcheinander. Und dann habe ich echt gedacht, so, okay, ich glaube, das ist denn jetzt, also kein Genickbruch, aber es würde vielleicht jetzt auch zu viel Anstrengung bedeuten, daraus wieder zu kommen. Weil ja auch das Album noch nicht so lange raus ist mit ihm. Und also sie haben aber mich als Besseren bewiesen, sind jetzt mit einem neuen Song aus und können Turn It Up Keyboard Warrior Social Club mit einer neuen Sängerin tatsächlich auch.
Ja.
Was sagst du dazu, Mike? Wie findest du, wie macht sie ihren Job? Wie kommt sie an?
Jetzt war ich gerade so euphorisch, ne? Bei Nuggetpack. Jetzt muss ich leider so ein bisschen dagegen. Steuern hat mich leider gar nicht abgeholt, muss ich sagen. Ich finde es super cool, dass sie den Schritt gewagt haben und jetzt gesagt haben, okay, wir holen uns jetzt eine Sängerin dazu. Finde ich gewagt, aber muss ja grundsätzlich gar nicht verkehrt sein. Gibt dem Ganzen natürlich nochmal eine ganz andere Farbe auch. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das am Ende des Tages wirklich den Effekt hat, den sie sich dadurch erhoffen. Ich habe jetzt gerade den Namen der neuen Sängerin vergessen. Allerdings hatte ich letztens ihren Instagram-Account gecheckt, einfach um zu schauen, so welchen Background sie hat. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast.
Ja, Video habe ich schon geguckt, ja.
Genau, und sie scheint, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch in dieser ganzen Dance-Choreografie-Bubble irgendwie auch sowieso drin zu stecken. In diesem Musikvideo findet ja auch sehr viel Choreo statt.
Ja.
Den Ansatz fand ich total cool. Einfach das mal irgendwie aufzubrechen und zu sagen, dass also diesem ganzen Ding einfach nochmal eine ganz andere Facette zu geben, fand ich interessant. Mhm. Der Song funktioniert für mich aber irgendwie gar nicht. Also irgendwie klingt er eher nach so einer Covernummer, ein solides Popcore-Cover oder so, obwohl es halt irgendwie ein originaler Song ist, aber der bleibt gar nichts bei mir hängen, muss ich leider gestehen.
Sie heißt Camille Contreras.
Ja.
Habe ich gerade mal nachgeguckt, während du noch in deinem Monolog warst. ja, ich weiß, was du meinst. Also ich finde ihre Stimme gut. Was ja für mich immer wichtig ist, ist ja vollkommen, also da bin ich ganz platt, ist mir erstmal grundsätzlich egal, ob es Frau, Mann oder anderes Geschlecht ist. Für mich zählt immer, wie gut passt die Stimme rein und könnte sie theoretisch ältere Songs halt auch performen. Das ist für mich immer so ein wichtiger Kriterium, weil ich denke auch gerade, wenn die alten Songs ohne sie noch nicht so alt sind, müssen sie ja auch live performt werden. Ja. Das war zum Beispiel auch ein Ding, was ich beim Rische damals gedacht hatte, als er dazu gekommen ist. Kann er alte Songs von Novelists singen? Kann er dort seinen Part quasi erfüllen? Da war ich jetzt in dem Song, ich habe so ein bisschen drauf gewartet, weil ich bin ja jetzt mal ganz ehrlich, so ein bisschen auf das Geschrei gewartet in dem Song.
Ja, ich auch, ja.
Weil ich dachte, okay, also wenn sie es nicht macht, wer macht es dann aus der Band? Wird es jemand anders übernehmen? Kann man das schon hören in dem Song oder ist der Song ganz ohne Geschrei? es kommt ja wirklich auch eine Stelle, wo, also ein Breakdown spätestens, wo sie dann schreit. Da muss ich sagen, finde ich es auch sehr solide. Also ich finde sie generell, ist eine super solide Sängerin. Also ich habe für ihre Stimme habe ich viel übrig.
Ja, ja.
Der Song an sich, ich glaube, das ist aber auch ein Problem generell von Novelist in letzter Zeit. Er verliert sich ein bisschen. Hm. Ich fand das letzte Album sehr stark. Also zumindest die Singles, die rausgehauen wurden, das waren ja einige, die sie vorher rausgehauen haben, waren alle durchweg sehr stark. Ich fand die Stimme vom Rische war sehr gut in dem Album, in den Songs.
Ja.
Ich denke, sie macht da auch einen guten Job. Es ist so, ja, ich weiß nicht, die verlieren sich so ein bisschen. Also die wissen, glaube ich, nicht so ganz, wo sie hinwollen. Es ist jetzt sehr poppy geworden, was ja tendenziell nicht Schlechtes ist, aber dann muss da halt auch, wenn das so poppig ist, muss das einfach so eingängig sein, dass es dir sofort im Kopf stecken bleibt. Und das habe ich jetzt noch nicht gehabt. Also ich habe keinen catchy, keine Melodie, keinen Chorus, der mir jetzt im Kopf schwirrt, wie jetzt ein Equip Sunglasses zum Beispiel.
Ja, ja.
Nichtsdestotrotz, denke ich, ist sie eine gute Erweiterung des Ganzen, der ganzen Truppe. Und ich find's tatsächlich sehr gut, dass sie eine Sängerin genommen haben.
Ja, das ist, also ich find's auch
ich hätte cool als Move. Ja, ich fand's total, also nicht, dass das nicht passieren soll, sondern ich war überrascht, dass sie den Schritt gegangen sind oder dass sie überhaupt darüber nachgedacht haben. Weil ich glaube, viele Bands sträuben sich noch so ein bisschen davor, wenn sowas ansteht. Aber gut, das ist. Ich will da niemandem was unterstellen. Ich finde es einfach cool, dass Novelist gesagt haben, ne, wir gucken in alle Richtungen, wir nehmen uns alles an und entscheiden dann nachher an der Leistung, die Person bringt. Und ich denke, das ist mit Camille auf jeden Fall auch vorhanden, dass sie das auch machen kann. Ja.
Man hat natürlich unfreiwillig, oder was heißt unfreiwillig? Also ich hatte relativ schnell auch überlegt, okay, mit was kann ich das jetzt mal ad hoc vergleichen? Da wäre ich dann irgendwie schnell bei Spiritbox gewesen, die ja auch gerne mal Ausflüge machen, die auch ein bisschen poppiger sind. Vor allen Dingen zuletzt gab es ja die ein oder andere Single. Mhm. Aber da, also, Good Novelists haben nochmal einen anderen Ansatz in ihrem Proggy Sound, so den sie haben mit den ganzen Gitarrengefrickel und so. Ich bin gespannt. Also ich finde das Projekt jetzt sehr spannend an sich. Bisher holt es mich aber nicht ab.
Ja.
Ich finde es aber grundsätzlich erstmal richtig gut, endlich mal mehr Frauen sichtbar Absolut. Zu haben.
Ich glaube, was der Band sehr gut tun würde, zumindest den Fans, ich weiß jetzt, ich habe die Reaktion nicht so verfolgt.
Ja, sind sehr gespalten.
Es gab auf jeden Fall, ich habe ein paar Kommentare mitbekommen, okay, schwierig, Bruder. Ich glaube, was aber der ganzen Sache, ohne jetzt den Hatern irgendwie in die Karten oder in die Hände spielen zu wollen, was sehr gut tun würde der Band, wäre vielleicht halt ein paar Vocal Playthroughs von ihr vielleicht, von älteren Songs, dass sie halt, ja, was heißt beweisen? Beweisen muss ja eigentlich niemandem was, aber es wäre versöhnlich mit den verschiedenen Lagern von Fans, die Novelist mittlerweile hat, zu zeigen, hey, guck mal, ich kann das auch, ich bin da auch versiert drin, das ist mein Ding, so, ne?
Ja.
Weil ich das jetzt aktuell natürlich ein neues Kapitel ist und sie erstmal nur das als Status quo hat. Ich bin gespannt, was da jetzt noch folgt. Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr dann auch wirklich damit auch ausgiebig touren können. Vielleicht auch noch ein bisschen mit ihrem aktuellen Album und schauen wir mal. Dann sehen wir schon, wie es so schön heißt. Dann, Mike, hat Baroness ein neues Album rausgebracht?
Ja.
Stone heißt das Ganze, wieder mit einem wunderschönen Artwork. Also das ist, denke ich immer so, das ist, also das würde ja, solche Cover würde ich mir fast schon als Gemälde ins Haus hängen, weil die einfach wirklich, da passiert so viel. Das ist wie so ein Ölpainting, so ein Oil-Painting. Wirklich, wirklich schön. Und da hast du mir zwei Songs rausgesucht, die ich mir anhören sollte, Beneath the Rose und Choir. Die kommen auch direkt nacheinander in dem Album, hängen so ein bisschen mitten zusammen.
Genau.
Fand ich sehr gut. Also das ist ja so mein Problem mit Baroness. Ich höre die zu selten, aber wenn ich sie dann höre, denke ich mir, verdammt, ich müsste die öfters hören und müsste mir die Zeit dafür nehmen. Also ich habe es jetzt die letzten Tage immer im Auto vor allem Dingen gehört, gerade auf längeren Fahrten, weil es ganz gut gepasst hat. Und die sind ja auch relativ lang, die Songs, gerade im zusammen. Aber die schreiben eigentlich so interessante Musik, so interessante Songs, die natürlich aufgrund ihrer Länge jetzt nicht die eingängigsten sind, aber da passiert so viel, was man verarbeiten sollte. Das macht irgendwie wieder, also das macht so diese Musik wieder so interessant und so spaßig. Mich würde mal brennend interessieren, warum hast du ausgerechnet die beiden Songs ausgewählt?
Also ich habe das, kurz zum Kontext, ich habe das Album gereviewt die Woche jetzt, habe es auch eine 9 von 10 gegeben. Also ich bin sehr überzeugt von Stone jetzt gewesen. Und das haben wir auch im Podcast schon mehrmals irgendwie thematisiert. Großer Fan auch dieser Band. Mhm. Und Baroness ist immer spannend, wenn es ein neues Album gibt, einfach wo sie gerade hingehen. Für die nicht kennen, Progressive, Stoner, Sludge Metal irgendwie so dazwischen diesem ganzen Kosmos. Und die haben halt in der Vergangenheit, die haben jetzt das 6. Album rausgebracht, die hatten 5 Alben, die alle so Farbthemen hatten. Genau. Also es gab Red, Blue, Yellow and Green, Gold and Grey und was habe ich vergessen? Es gab noch eins, irgendwas habe ich vergessen. Und das ist halt, das haben sie jetzt aufgebrochen. Und sie haben natürlich auf jedem Album eine gewisse Songfarbe oder Soundfarbe auch jetzt gehabt. Und neuerdings haben sie jetzt mit Stone dieses ganze Thema aufgebrochen. Und deswegen war es halt spannend, okay, wo geht's jetzt hin? Und ich habe die beiden Songs halt genommen, weil das irgendwie so ein bisschen repräsentativ dafür ist, was das für ein fucking Roadtrip einfach ist, den man nimmt auf diesem ganzen Album. Es sind insgesamt jetzt 10 Songs. Auf dem Vorgänger, das war Gold and Grey, waren es 17 Songs. Das war wieder so ein Doppelalbum über eine ganze Stunde. Jetzt auch für Leute, die Alben reviewen, ist es natürlich dankbarer, wenn so ein Ding jetzt nicht eine Stunde unbedingt geht und so viele Songs zu besprechen sind. Beneath the Rose und Choir, ich finde den ersten Song Beneath the Rose, der gibt schon mal so eine gewisse Richtung vor. Du hast ja sehr viel Spoken Word auch drin und sehr viel so, es ist ein bisschen düster, ein bisschen morbide, man weiß noch nicht so richtig, okay, mysteriös, was passiert hier? Choir ist so für mich, wenn du es so bildlich nimmst, so, und jetzt zieh ich dich mal richtig in die Hölle runter und dann zeige ich dir einfach mal, was hier unten Sache ist, so.
Ja.
Und das finde ich so spannend, wie die einfach innerhalb von 2 Songs so eine Stimmung einfach nochmal kippen lassen, obwohl der eine Song eh schon so strange irgendwie ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte natürlich sofort durch das Riffing in Beneath the Rose bin ich sehr stark in Richtung Mastodon gegangen, weil es auch so ein sehr kompliziertes Riffing ist.
Ja, ja.
Und also, ja, und auch der Gitarrenton hat mich sehr stark an Mastodon erinnert. Ich finde das cool, dass das so episch ist.
Ja.
Weil ich finde, die Musik selber ist normalerweise nicht so episch. Also ich finde, das ist eigentlich eine, also so nehme ich diese Musikrichtung, dieses Sludge halt wahr. Es ist halt selten, dass es so episch ist in den Anführungsstrichen jetzt. Dafür ist es sehr episch. Und ich kann mich gar nicht festlegen auf gewisse Momente innerhalb dieser 2 Songs. Ich bin da voll bei dir. Die Stimmung kippt quasi mit Choir nochmal einen Ticken mehr. Und ich so, okay.
Ja.
Ich finde es auch wunderbar, wie diese Songs ineinander fließen. Also die sind ja wirklich nahtlos aneinander.
Ja.
Und also Baroness kannst du gar nicht, also dieses ganze Album kannst du in diesen 2 Songs, also es ist sicherlich repräsentativ, aber man kann es eigentlich nicht zusammenfassen in 2 Songs. Und man muss sagen, hört euch das ganze Ding am Stück an. Ne?
Ja. Weil
die Band möchte, dass man das ganze Ding an einem Stück hört, weil es ein komplettes Konzept ist, was da quasi hinterliegt.
Es ist auch sehr schwierig, das wirklich nur anhand, also grundsätzlich auch auf diesem Album, sich einen Song auszupicken und dann ganz genau zu verstehen, was das eigentlich für eine Band ist. Also sie haben so viele Facetten hier wieder drin. Und es gibt auch Shine zum Beispiel, der so ein richtiger Psychedelic Rock Bastard irgendwie ist so. Und die Musikvideos dazu sind halt auch nochmal, geben dem Ganzen nochmal so eine sehr interessante Note. Ich stehe aber eh auf diesen Retro-Rock Sound irgendwie. Ja. Und das ist hier auf jeden Fall nochmal verstärkt eingesetzt worden. Also wirklich, wenn ihr mal das Album geht, das ist eine Dreiviertelstunde, wenn ihr mal so eine Dreiviertelstunde wirklich Zeit habt und offen seid für so eine Mucke, ich glaube, unter unseren HörerInnen sind jetzt nicht
so eine Musik. Viele,
die, ja, aber die so, also weiß ich nicht, wie populär ist denn bitte Stoner Metal, Progressive Metal, Sludge Metal, also die in dieser Ecke so.
Ja.
Bei uns, also Baron ist grundsätzlich in Deutschland jetzt nicht die größte Nummer, leider. Ich meine, Grammy-nominierte Band und neben Mastodon so eigentlich die Größten in diesem Genre gerade. Und Mastodon sind jetzt auch nicht unbedingt eine kleine Band an sich. Aber ja, ey, gebt euch das bitte mal. Das ist wirklich eine Erfahrung. Auch die Yellow and Green so als Vergleichsalbum. Gott, ist das geil. Das ist wirklich geil. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann checkt zumindest auch mal so das Artwork aus. Der John Baisley, der Sänger, der hat auch schon die ganzen Artworks für Quellattack, für Darkest Hour, Kalisa, Pick Destroyer, selbst für Metallica gemacht. Der Mann weiß wirklich, wie man schöne Sachen zeichnet.
Muss ich ja sagen, bin ich ja auch ein totaler Fan von so gewissen Artstyles. Ne? Also er hat einen ganz, ganz distinktiven, sagt man ja, Artstyle einfach, den erkennst du sofort raus, dass er es ist quasi.
Ja.
Gibt auch einen anderen Künstler, den ich sehr mag, Dan Mumford, glaube ich, heißt der. Der hat früher quasi alles, der hat diese ganzen, oder einen Großteil dieser ganzen Scene-Shirts damals in Merch entworfen. Also wenn du quasi, ich würde jetzt aber behaupten, so gerade in dieser Scene-Zeit die ganzen Black Dahlia-Murder-Shirts, so alles war von dem, hast du sofort gesehen. Sein Stil ist so komplett unverkennbar, ist immer sehr grelle Farben, sehr, sehr krasse Farben auch immer. Und finde ich cool, bin ich ein riesen Fan von tatsächlich, wenn man das so raussehen kann, wenn die so ein ganz eigenes Ding haben. Dann, wir hatten ja mal, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt, hatten wir ja mal den Wunsch, dass wir uns mehr über Deathcore unterhalten.
Ja.
Das haben wir ja versucht. Es ist aber natürlich immer schwierig, gerade weil wir auch so einen ganz unterschiedliche Vorstellung von Deathcore haben, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin ja schon sehr in meiner abgefuckten Blastbeat und Death Metal ähnlichen, Black Metal ähnlichen Richtung. Und du bist ja eigentlich mehr so, du suchst nach dem stumpfen, nach vorne gehen, nach dem Treibenden. Das muss ballern, das muss mich richtig pumpen, so.
Ja,
wo wir uns beide aber ziemlich gut einigen können bei der ganzen Sache, ist tatsächlich Spite.
Ja.
Und Spite haben einen neuen Song rausgehauen, der heißt Thank You Again, ist featuring Phil Boseman von Whitechapel.
Mhm.
Und ist ein Brett.
Würde ist ein Brett.
Oder, Mike?
Ja, wobei mir hier ein bisschen der Groove fehlt. Also eigentlich das, was ich an Spite so liebe, Dedication to Flash und so, das ist halt diese, weiß ich nicht, ist das irgendwie Machine Head und Co. nur in Deathcore quasi, weißt du?
Ja.
Das fehlt mir hier so ein bisschen, muss ich sagen. Ist aber auf jeden Fall auch wieder eine sehr spannende Kombi. So, also der Phil natürlich seit Jahren irgendwie im Geschäft, Spite, die jetzt so neu da rein wachsen gerade. Die waren ja bei der Never Say Die Tour, da habe ich sie nämlich zum ersten Mal auch gesehen. Da haben sie auch alle, glaube ich, ziemlich überrascht. Also ich habe mit vielen Leuten danach gesprochen, die gesagt haben, ja, krass, kannte ich nicht, finde ich mega krass. Ich glaube, wenn Spite jetzt das nächste Mal nach Deutschland kommen, dann machen die den nächsten Schritt auch. Also für mich eine der wirklich spannenden Bands in dem Genre, in dem ich mich jetzt nicht unbedingt ständig aufhalte, aber Spite mag ich wirklich sehr, sehr gerne.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Das Ding ist natürlich, im Deathcore ist ein relativ sekludiertes Genre. Das sage ich jetzt bewusst im Sinne von, dass es an Bands nicht mangelt, es sehr, sehr viele Bands gibt. Man muss aber, also um da herauszustechen, auch aus dieser Sekludiertheit rauszubrechen, muss man halt besonders sein. Muss man schon wissen, was man tut. Spite haben meiner Meinung nach auch die größten Chancen, aus dieser Bubble rauszubrechen und auch mehr als nur so ein, ich sag jetzt mal, Geheimtipp des Genres zu sein. Heißt nicht, dass es nicht zig gute Bands gibt in dem Bereich, um Gottes Willen, ne? Aber es ist halt natürlich trotzdem noch was anderes, einer breiteren Masse irgendwie aufzufallen. Das sind halt zuletzt so Bands halt, Bands gelungen, wie zum Beispiel Lorna Shore, ganz krass. Aber auch, ich würde jetzt behaupten, Bands wie Brand of Sacrifice sind da so ein Kandidat, die halt ein bisschen mehr die Runde machen. Wahrscheinlich auch wegen einfach einer guten Platzierung. Also sie geben sich auch, platzieren sich auch sehr, sehr gut. Und Spite ist halt genau das Gleiche. Der Song ist cool, ich bin da schon Fan von, ist ein bisschen traditioneller Deathcore-mäßig, also es ist weniger, dass sie nach dem Groove suchen, den du jetzt so also schmerzlich vermisst, deswegen vollkommen fein. Was ich mit diesem Herausbrechen natürlich auch immer verbinde, ist eine Eingängigkeit oder eine gewisse Stelle. Ich meine, das ist jetzt ein Fluch und ein Segen aktuell in der TikTok-Zeitalter. Aber es muss halt immer so ein Part in einem Song geben, der halt raussticht und halt hängen bleibt. Und das ist jetzt in dem Song leider nicht so sehr der Fall. Das haben die bei anderen Songs besser hinbekommen, gerade vom letzten Album. Also es gibt bei Kevin, Made to Flash und jetzt auch Dedication to Flame, Dedication to Flash und, oh Gott, der eine Song, den habe ich jetzt wieder vergessen, wie er genau heißt. Auf jeden Fall haben sie da immer einen Part, der halt so dermaßen heraussticht, dass dir der zwangsweise, dass du ihn dann miteinander quasi verbindest, ja. Und ich glaube, das müsste in dem Song eigentlich auch gehen. Vielleicht ist es ja auch erstmal nur ein Test-Single, kann ja auch sein, dass sie sagen, okay, wir gucken mal. Wir schauen einfach mal, wie kommt das an, dieser Stil? Ist das vielleicht auch ein Thema, was wir bespielen können. Made to Please heißt der, so. Made
ja,
to
stimmt.
Ja, ich würde es einfach mal ab, ich würde einfach für eine Standalone-Single ist das vollkommen fein. Und klar, super Feature. The Boston ist immer ein krasses Feature.
Ich glaube, der größte Star ist nicht der Song an sich, sondern dass das mit dem Feature einfach. Und
genau.
Und ja, die Bewegung ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein komplett anderes Genre ist oder so, aber es ist natürlich schon mal eine Ansage. So,
genau. Weil
Whitechapel zuletzt ja auch nochmal einen Sprung gemacht haben. Ich glaube, das tut denen ganz gut.
Genau.
Ganz kleiner Exkurs. Ich verspreche es, ich halte es kurz. Weil du es gerade gesagt hast, diese Stelle, das gehört ja jetzt neuerdings auch zu meinem Job dazu. Ich habe ja jetzt gesagt, ich bin jetzt bei einem Musiklabel angestellt und kümmere mich da halt um Social Media. Und einer meiner Jobs ist halt unter anderem auch Teaser zu schneiden oder zumindest mir Teaser zu denken oder vorzugeben für Songstellen oder mit Songstellen, die halt einfach im Social Media gut funktionieren. Und ich kann dir sagen, dass das mir auf der einen Seite natürlich sehr viel Spaß macht, auf der anderen Seite tut es mir auch immer in der Seele weh, weil ich mir denke, du kannst eigentlich so einen Song nicht in 15 Sekunden zusammenschneiden oder jemandem sagen so, hier, das sind jetzt 15 Sekunden, bitte find jetzt alles gut. So,
ja.
Ich finde das immer schwierig, weil eigentlich besteht so ein Song jetzt gerade Baroness oder so. 6-Minuten-Songs, 7-Minuten-Songs. Wie willst du da bitte 15 Sekunden nehmen, die jemanden halt sofort irgendwie aus den Socken hauen?
Absolut, absolut.
Aber das ist halt leider mittlerweile die Welt, in der wir leben. Und das ist interessant, gerade dann, wenn du nämlich mit Bands auch zusammenarbeitest, die dir diese Stellen nicht unbedingt immer anbieten.
Das sehe ich als die größte Herausforderung, ja.
Und trotzdem bist du ja einfach in einer Welt unterwegs, wo die Leute einfach Social Media konsumieren und sich da aufhalten.
Ja.
Und da willst du natürlich auch dich reinboxen. Da musst du natürlich dann auch kreativ sein und überlegen, okay, wie kannst du denn dann trotzdem Aufmerksamkeit schaffen?
Absolut. Ja.
Vielleicht gehen wir da irgendwann nochmal so ein bisschen mehr ins Detail.
Absolut.
Aber das, so viel dazu, weil das gerade gut passt. Das ist auf jeden Fall nochmal eine ganz, ganz interessante Ecke, wie sowas überhaupt stattfindet.
Ja, ich glaube, früher war das halt ist etwas Natürliches, was das passiert ist. Also Songs haben, also Bands haben einfach das Glück gehabt, dass sie Songs geschrieben haben, die im Ohr bleiben, die diese Stelle haben. Und jetzt ist es natürlich so, es hat auch ganz viel mit dem Marktwert so ein bisschen zu tun auf Social Media. Das kann man jetzt böse sehen. Ich sehe da halt auch eine Herausforderung, eine positive Herausforderung für Bands, das halt gut zu lösen. Würde ich mich auch gerne nochmal mit dir da im Detail unterhalten, weil ich finde das auch ist ein super spannendes Thema, einfach für Künstler und für Musikschaffende in dem Zusammenhang. Genau, aber wir haben ganz viele andere Sachen, die wir noch besprechen wollen, deswegen mache ich jetzt weiter. Die letzten zwei Songs, wir haben ja 6 Songs insgesamt für heute gehabt, die letzten zwei Songs sind ein bisschen, ich sag jetzt mal, lustiger angehaucht.
Oh ja.
Ich will jetzt erstmal mit deinem dritten Song weitermachen. Kampfsport haben von Wir sind Helden Denkmal gecovert. Und als ich diesen Song gehört, also ich gehe jetzt davon aus, dass ihr auch, die gerade zuhören, ihr kennt den Song. Also wer kennt diesen Song eigentlich nicht? Ja gut, vielleicht ist es so ein Gen Z's Ding, dass man halt den Song vielleicht nicht mehr kennt. Kann auch sein.
Möglich.
Vielleicht ist es schon so weit, sind wir schon an dem Punkt angekommen. Das muss ich jetzt ein bisschen ausführen und ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, das jetzt zu verbalisieren, was ich jetzt gerade oder was ich dann gefühlt habe, als ich diesen Song gehört habe. Kannst du dich, also wir beide sind ja in den frühen 2000ern groß geworden und für uns war ja das Erwachsensein, also ich sag jetzt mal ab 20, war ja noch so weit weg.
Ja.
Und alle, die da waren, das sind ja meistens Studenten. Viele Studenten sind in diesem Alter, haben sich in diesem Alter befunden, als sie zu studieren waren. Und zu der Zeit, als so Bands wie Wir sind Helden, Juli, Silbermond, Revolverheld auf die Bühne getreten sind, hatten die immer so einen Vibe von, boah, ich hoffe, ich trete jetzt niemanden zu nah, oder lass es mich anders nennen, die hatten so ein bisschen so den Studi-Vibe, das ist so Studi-Rock, ja, so nenne ich das jetzt mal. Das ist richtiger Studi-Rock. Ja. Und wenn ich mir überlege, was sind die Menschen, die diese Musik halt so feiern, wie wir den Metalcore und alles feiern, dann muss ich immer unweigerlich an irgendwelche Pädagogikstudenten in Birkenstock und Brille irgendwie nachdenken. Bitte no front, liebe Pädagogikstudenten. Ich denke, ja, dieser Stereotyp hat sich gewandelt in den letzten Jahren.
Die auch auf der MTV Campus Invasion dann waren.
Campus Invasion, oder so. Die irgendwie bei den MTV-Übertragungen von Rock am Ring zu sehen waren und was weiß ich. Da so dieses, wirklich das, was quasi der Stereotyp-Student einfach ist, so ein bisschen alternative angehaucht, aber nicht alternativ im Sinne von Emo, Goth und
Xen. Linksgrün versifft, Mann.
Linksgrün versiffte Birkenstockträger. wenn es Mate damals gegeben hätte, hätten sie das auch getrunken. Keine Ahnung, so in der Richtung. Und das ist halt Wir sind Helden. Und ich finde, Kampfsport haben es geschafft, dieses Feeling als für mich 30-Jähriger, der schon älter ist als alles, was diese Studenten damals waren, dieses Gefühl wieder zu bekommen, dass ich denke so, oh ja, studieren. Das ist Studieren. So klingt Studieren. No joke, das ist es.
Aber also, ist das aber jetzt ein positives Gefühl? Nee,
ich finde das ein positives Gefühl. Ich finde, die haben die Essenz des Songs, dadurch, dass es halt so rotzig, so rau von der Stimme, ne, das ist dieses Unverblümte, dieses Ungeschönte, nicht zu glatte, das, was ja Studi-Rock ausmacht. Das klingt so authentisch, wenn man das so schön nennen kann. Und ich finde, Kampfsport bringt dieses ganze Cover sehr authentisch auf die Bühne. Und gibt es da eine Story zu, warum die das gecovert haben, Mike?
Es gibt bestimmt eine, ich hab's nur ganz zufällig gesehen. Gestern hatten sie es gepostet auf Freitag, dass sie jetzt einfach eine 7-Inch rausgebracht haben mit zwei Coversongs. Mit dem und mit 21, 22, 23 von An My Kantereit. Den Song kenne ich aber auch nicht.
Sagt mir nichts, nee.
Sagt mir auch nichts. Und weiß ich nicht. Ich muss aber auch gestehen, als ich den Song gehört oder als ich es gelesen habe, dass sie ihn gecovert haben, dachte ich schon so, oh, weiß ich nicht, ey. Also hoffentlich wird es gut, weil ich bin jetzt kein riesengroßer Wir sind Helden-Fan. Aber ich habe die über die Jahre echt irgendwie doch immer mehr zu schätzen gewusst. Früher hätte ich niemals offen gesagt, so, also als man jung und cool war, so, ja, ich mag halt irgendwie auch Wir sind Helden, Silbermond und Juli, was ich damals schon getan habe, weil ich die damals schon gar nicht so kacke fand, ehrlich gesagt. Heute finde ich die Sachen sogar noch viel besser irgendwie, also auch von hier an blind und so. Doch, ich finde, also das hat so einen Sweet Spot bei mir. Ich mag das. Ich finde auch die, wie heißt sie, Judith Holofernes. Ich habe ihr Buch, also die Sängerin von Wir sind Helden, habe ich gekauft. Ich habe es immer noch nicht gelesen. Die hat ein Buch über Wir sind Helden und deren Zeit, also im Musikbusiness so in den 2000ern geschrieben, was wohl alles nicht so geil gewesen sein soll. Wenn ich es endlich mal durch habe, dann vielleicht berichte ich da nochmal von. Kurz, ich finde das Cover richtig geil. Ich finde das super schön. Funktioniert stimmlich sehr gut. Höre ich mir, glaube ich, jetzt regelmäßig an. Irgendwie, ich mag das mit diesem Studenten-Vibe, weil ich genau so habe ich das damals auch immer gefühlt.
Es ist halt so weird, weil ich habe das, bevor ich es gehört habe, gedacht so, boah, hoffentlich haben die daraus so eine Hardcore-Punk-Nummer gemacht, wie ihre letzten 7-Inch, weil dann würde ich safe auf dem Hardfloor schmettern, einfach nur, um die Leute zu ficken, so ein bisschen. Ja, aber ist zwar schade, dass es nicht so ist, aber es ist trotzdem ein guter Song, also gutes Cover. Wie gesagt, die Essenz ist absolut da. Ich hatte das gleiche Feeling, wenn ich das Original höre. Ich musste gerade unweigerlich daran denken, Mike, als du so ein bisschen davon erzählt hast, stell dir mal vor, also es gibt sicherlich schon Leute, die Eltern sind, die damals als Student Wir sind Helden gefeiert haben. Und jetzt versetze ich mal, oder jetzt mach dieses Gedankenkonstrukt, das, was für unsere Eltern damals pur war, weil wir beim letzten Mal drüber gesprochen haben, ist für diese Eltern jetzt, sie sind Helden. Und irgendwann, es sind Kinder, die müssen sich die ganze Zeit Wir sind Helden geben, weil das irgendwie das Elternding ist, weil sich Eltern mal jung fühlen wollen. Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Lustigerweise rede ich von jung fühlen, bin selber 30 und bin wahrscheinlich genau in dem.
Wir sind immer noch jung, Alter. Was ist denn los?
In der Zielgruppe der Eltern, quasi gleiche Alter wie die Eltern, die sowas wollen. Ist aber auch egal.
Vielleicht kriegen wir mal den Grüße gehen raus an Dennis Müller vom Kampfsport und vom Fuse.
Vielleicht.
Vielleicht laden wir ihn mal ein und dann kann er uns einfach mal berichten, was so seine Erfahrungen mit.
Ob er auch so Pädagogikstudent ist.
Wie es zum Cover gekommen ist. Und,
ja. Dennis, bist du auch Pädagogikstudent? Warst du auch bei der Campus-Invasion? Nicht? Warum nicht? Gute Idee. Machen wir mal. Finde ich. So, und der letzte Song ist quasi auch eine Kuriosität, das kann ich auch schon mal sagen, weil wir haben schon länger keine mehr gehabt.
Stimmt.
Kommt aus meiner TikTok-Bubble, Mike. Das kann ich dir so viel kann ich
natürlich
verraten. Bevor ich aber jetzt die Hintergründe zu dieser Kuriosität, möchte ich einmal wissen, was du von diesem Song hältst und was du damit gehört hast. Ich habe dir vorher gesagt, recherchiere nichts dazu, hör dir nur den Song an und sag mir danach, was du davon hältst.
Ich habe mir das Musikvideo angeguckt dazu. Weiß ich, ob du das auch gesehen hast.
Ah, du hast das Musikvideo geguckt. Verdammt, ich habe gar
nicht. Ja, aber ich hab's trotzdem nichts gecheckt.
Dann pass auf, dann bewerte bitte jetzt nur den Song. Beschreibe nicht das Musikvideo, nur den
fand
Song.
Anfangs dachte ich so, warum höre ich mir das jetzt an? Weil ich das nicht so geil fand. Und irgendwie hat er sich dann geöffnet für mich. Und am Ende war ich voll Fan irgendwie, also.
Und so geht's, wie dir geht es zig Leuten auf TikTok. Ich habe ja schon, es kommt aus meiner TikTok-Bubble und ich fand das so lustig, was Technologie eigentlich alles darf.
Okay.
In unserer Zeit. Vielleicht kurz als Hintergrund, wenn ihr den Song nicht kennt, für mich klingt er einfach mittlerweile wie ein Standard Falling in Reverse Song. Es ist eine absolute Parodie von deren Stil, finde ich.
Ja, also
mit Gerappe, mit Trap-Beat, dann eingängiger Chorus, am Ende ein fetter Breakdown und alles so, wie wir das kennen von Falling in Reverse. Die Hintergründe sind aber ganz lustig. Es ist halt, wer so ein bisschen aktuell im Internet unterwegs ist, kennt diese AI-Cover. Also im Sinne von Charaktere, Stimmen, Singen, gewisse Songs nach. Ich habe da schon sehr lustige Auszüge von gesehen. Sachen wie keine Ahnung, kommt jetzt bei mir aus der Bubble, Warhammer 40k, ein Space Marine singt, Elton John, I'm Still Standing, was habe ich noch gesehen? Es gibt ja auch ganz viele, so Kanye West covert irgendwie Coldplay Clocks oder sowas. Mhm. Was ja das Geile ist, die AI schafft es ja wirklich, diese Stimmen relativ gut nachzumachen und dann auch irgendwie die dazu zu bringen, diese Töne zu singen, die halt im realen Leben niemals singen würden.
Ja.
Und aus diesem Ding, dieses AI-Cover-Ding, ist dieser Song entstanden, weil wer dahinter sitzt, weiß man nicht. Es ist dieser Künstler unter dem Synonym Boy What heißt er. Der Song heißt übrigens Plan Z. Der Hintergrund ist, so wie ich das auch jetzt bei Reddit und bei einigen Kommentaren gelesen habe, das ist eine Person, die diesen Song aufgenommen hat, geschrieben hat, also auch die Lyrics und dann aufgenommen hat und hat dann aber ein AI-Voice-Filter drüber gelegt, der seine Stimme klingen lässt wie die englische Originalstimme von Plankton von SpongeBob. So, und im Prinzip singt Plankton von SpongeBob in seiner englischen Originalstimme darüber, dass er die Krabbenburger-Formel klauen wird von Mr. Krabs.
Das ist ja Plan völlig Z. Wild, Alter.
Der hat sogar mehrere Songs geschrieben dazu. Alle so ein bisschen im Bereich Pop-Punk, moderner Metalcore, irgendwo da sitzt das. Also es gibt halt auch ein Pop-Punk-Ding von mit SpongeBob. Guckt mal unter dem Synonym Boy What auf Spotify, da gibt's ein paar Dinger. Hat natürlich dann die Musikvideos auch mit AI quasi dann geschrieben.
Ach so, okay.
Oder machen lassen, also die Bilder davon. Und ich finde es so geil, weil er wird halt größtenteils gefeiert von vielen Leuten. Und das ist so, es ist so surreal. Diese Idee dahinter fand ich so lustig, dass ich jemanden einfach, wir machen jetzt einfach SpongeBob-themenbasiertes Metalcore. Fand ich einfach.
Ja, aber ohne Scheiß, sowas ist doch mega cool, weil das ist doch total kreativ. Das ist ja nicht so, dass er jetzt einfach auf zwei Knöpfe gedrückt hat und dann war der Song da und dann, sondern da steckt ja viel, viel mehr hinter. Das vergessen die Leute ja auch sehr schnell. Dass das halt auch sehr, sehr viel Arbeit einfach ist. Also alleine dieses Konzept dahinter und so, finde ich krass. Also als du angefangen hast, habe ich schon fast vermutet, dass es wahrscheinlich irgendwie so ein AI-Ding sein könnte.
Ja, natürlich.
Aber das ist ja auch Fluch und Segen, ne? Also das beobachtet man ja auch in der Industrie gerade.
Absolut.
Und fragt sich, wie geht man da eigentlich mit um? Bin ich sehr gespannt, wo das alles noch hinführen wird.
Ich muss auch sagen, das ist, glaube ich, der beste Weg, wie man AI nutzen kann, weil dort kein intellektuelles Besitztum irgendwie angegriffen oder verschändelt wird. Hm. Es wurde was Neues erschaffen aus eigener Kreativität und dann halt natürlich mit der Stimme von dem Sprecher von Plankton so ein bisschen. Das könnte man schon sagen. Aber es hat trotzdem einen ganz eigenen Vibe. Und das finde ich eigentlich irgendwie ganz charmant, das so zu sehen. Und ich finde es gut umgesetzt. Ich kann da nichts Schlechtes gegen sagen. Es ist einfach voll. Ein netter Joke, den man sich einfach zwischendurch mal geben kann im Ganzen. Mhm. Also hier ganz großes Recommendation. Hört euch mal die Sachen von Boy What an. Die findet ihr natürlich auch, wie auch die anderen Songs, die wir eben gerade besprochen haben, in unserem Kerngeschäft-Soundtrack.
Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, ne? Ich habe mir aber nochmal überlegt, als ich jetzt die letzte Playlist nochmal aktualisiert habe, sollen wir jetzt nicht einfach mal bis zum Ende der Staffel einfach die Songs immer oben drauf schmeißen? Weil irgendwie, oder? Also ich hab das Gefühl, jemand, der die vorletzte Folge hört, der hat dann ja gar nichts davon, wenn wir die Songs halt wieder aus der Playlist rausgeschmissen haben. Ja, also,
dann haben wir nachher 3 Stunden Playlist und am Ende der Playlist sitzen irgendwelche Songs, die aber von mir aus.
Mike. Aber weiß ich nicht. Also ich meine, wir können das ja jetzt einfach mal machen und dann könnt ihr, liebe Leute, die ja jetzt hier zuhört, uns mal bei Instagram Morecore Podcasts, da findet ihr uns, einfach mal Feedback geben, ob ihr das gut findet oder nicht.
Ja, so. Okay.
Kerngeschäft Soundtrack, da findet ihr die Spotify-Playlist.
Wir machen das demokratisch. Wir sind hier eine demokratische Gemeinschaft. Ihr als Zuhörer bestimmt natürlich mit. Und lasst uns jetzt mal wissen, wie findet ihr die Playlist, den Soundtrack? Möchtet ihr gerne einen gebündelten Soundtrack von einer gesamten Folge mit allen Songs, über die wir reden? Oder möchtet ihr nur kurz und knapp unsere neuen Releases und natürlich die Songs, die wir immer am Ende setzen, einmal drin haben und wir werfen quasi immer oben drauf. Könnt ihr uns gerne mal schreiben, generell jedes Feedback, ja damit, das macht die Sache nur cooler und wir wissen, wo wir hinwollen mit dem ganzen Ding.
Ich frage mich gerade, ob es so erfolgreiche Podcasts gibt, dass man pro Folge einfach eine eigene Playlist macht, weil das ist eh so viele Leute hören, dass sie da alle drauf zugreifen.
Ich weiß das von dem Podcast Hobbylos von Rezo und Julian Bam. Und vom Podcast hier auch von Böhmermann und Olli Schulz, die haben tatsächlich Playlists, die einfach endlos gehen. Die gehen
ja genau, das kenne ich ja auch, aber stell dir mal vor, du machst pro Folge einfach so Immer wieder eine neue Playlist. Weiß ich nicht, ist Quatsch.
Ich auch zu viel. Außerdem müssen wir uns dann mit unseren Chefs auseinandersetzen, die dann nachher fragen, warum haben wir alle 2 Wochen eine neue Playlist bei uns im Spotify.
Weil wir die Welt brennen sehen wollen, so nämlich.
Next Thema, so. Blue Ridge Rock Festival.
Jawohl.
Normalerweise, ich denke, uns als Europäer interessiert es recht wenig, was in den USA abgeht, was Konzerte angeht, weil wir natürlich auch selber sehr viele gute Festivals hier in Europa haben. Wenn es aber dann mal, wenn die Scheiße mal so richtig den Ventilator trifft, ins Deutsche übersetzt, dann wird es aber auf jeden Fall auch für uns interessant. Und das ist tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit, vor ein paar Wochenenden, beim Blue Ridge Rock Festival in Elton, Virginia passiert. Riesiges Festival. Also wenn man sich mal den Flyer zu Gemüte führt, das ist eine Größenordnung von Festival, wo ich schon nervös werde und kalten Schweiß bekomme, weil ich einfach denke, so viele Bands, ich kann gar nicht so schnell laufen, wie ich die ganzen Bands sehen möchte, die da wahrscheinlich auch gleichzeitig spielen.
Das war übrigens letzte Woche.
Letzte Woche. Okay, ja, ja. Danke. Auf jeden Fall riesiges Ding, wirklich. Also ich würde jetzt mal mit dem Hellfest in Frankreich quasi vergleichen. Die haben ungefähr ein gleich großes Line-up und gleich große Dimensionen, was auch die Bühnen und sowas angeht. War ein kompletter Reinfall. Ich meine, die geneigten Wacken-Besucher dieses Jahr wissen, glaube ich, wovon wir reden, wenn wir sagen, die Regenfälle waren sehr extrem. Es war eine riesige Schlammschlacht für das gesamte Festival. Das wäre soweit auch nicht das Problem. Ich sage jetzt mal, das gehört zum Festivalalltag dazu, auch wenn Wacken dieses Jahr schon sehr damit zu kämpfen hatte. Beim Blue Ridge war es leider so, dass auch da irgendwann die Organisation gestreikt hat. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man so möchte. Es war ein sehr turbulentes Wochenende. Ich weiß nicht, Mike, wie viel hast du davon mitbekommen, von dem Ganzen?
Ich muss gestehen, ich habe das wirklich gar nicht wirklich mitbekommen.
Okay.
Zunächst. Und ich hatte lediglich gesehen, dass Papa Roach irgendwie ein Akustikset gegeben hat mit, ich weiß, da waren glaube ich noch andere Leute
mit,
bei.
Mit Shinedown zusammen.
Genau. Das hatte ich gesehen, aber nicht groß hinterfragt, warum und so. Und dann gab es ja noch, wer heißt der? Hank the Tech, Das ist ja, ja, ein relativ bekannter YouTuber, Roadie, der unter anderem ja auch gerade mit Electric Callboy in den USA auf Tour ist.
Der ist gerade der Tourmanager von denen.
Genau. Und dessen Video, dessen Statement dazu hat auf jeden Fall auch die Runde gemacht in meiner Bubble, wie man so schön sagt.
Hast du dir das Video angeguckt von ihm?
Ich habe mir das gestern Abend angeguckt.
Ah ja, gut, ich auch.
Sehr gut. Und habe dann doch auch sehr mulmiges Gefühl gehabt. Wir haben ja jetzt auch dokumentiert in den vergangenen Jahre, vielleicht ein bisschen weiter gefragt, 25, ja, einige Konzert oder Festival, ich nenne es mal fast Katastrophen auch gehabt, ne? Mhm. Woodstock 99, wo viel schief gelaufen ist. Fire Festival, wo
nichts passiert ist.
Ganz anderen Gründen viel schief gelaufen ist. Und es ist auch spannenderweise sehr oft in den USA, ne? Wenn man jetzt ja auch an das When We Were Young denkt.
When We Were Young, Sick New ja World auch. Ist auch so ein bisschen holprig verlaufen. Ich meine, wir haben jetzt dieses Jahr Wacken gehabt, wir haben Rock am Ring in Mendig gehabt mit damals den Unwettern. Gut,
ja, klar. Da sind wir nicht, sind wir EuropäerInnen nicht. Es gab ja auch wirklich Katastrophen, Roskilde und so weiter. Aber heftig, also was der gute Henk da alles geschildert hat, ich glaube, das geht ja über eine halbe Stunde, ist vielleicht mühsam, das jetzt alles auseinanderzunehmen, aber dass da wirklich von der Organisation her quasi kompletter Stillstand war, dass die ganzen Rider, die man schreibt, um die Technik, die Bands brauchen, und auch die das Catering, alles, was so eine Band einfach braucht vor Ort, dass sowas einfach nicht weitergegeben wurde, dass die Leute, die da gearbeitet haben, die Produktion gemacht haben, ich meine, da bist du ja eigentlich noch viel mehr drin.
Ich hab's voll gefühlt, ich hab's wirklich 100% gefühlt, ja.
Dass die einfach völlig überfordert waren, weil denen einfach Informationen vorenthalten wurden, die eigentlich, wie er gesagt hat, blind geflogen sind. Ich glaube, das hat's, glaube ich, auch ganz gut beschrieben. Dass sie am Ende des Tages, zumindest an diesem Freitag, ich glaube, Samstags wurde es ja abgesagt, ne?
Vier Tage vor dem vierten Tag haben sie es abgesagt, meine ich.
Ja, dass die aber überhaupt Bands stattfinden lassen konnten, so wie er das, vor dem Hintergrund, wie er es beschrieben hat, fand ich schon erstaunlich. Nennen wir das mal erstaunlich.
Also ja. Tank beschreibt natürlich das sehr aus der Sicht der Bands, die dort sind, mit Electric Callboy. Er hat ja auch so Sachen beschrieben wie, dass sie nicht ihr volles Tour-Setup bauen können, weil dann auf einmal der Strom nicht zur Verfügung stand, den sie eigentlich gefordert hatte. Wo er sagte, ich habe vorher mehrere E-Mails mit den Leuten ausgetauscht, mit den Ansprechpartnern, ich habe mehrere Telefonate geführt. Ich habe ganz klar geschildert, die hatten meine Dokumente vorliegen, wir hatten deren Dokumente vorliegen, wussten ganz genau, was uns erwartet. Sie wussten ganz genau, was sie erwartet. Er sagte, das ist ein Unding. Achte ganz genau darauf, dass ich meine Arbeit gut mache. Und für ihn ein absolutes Unding, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Er sagte, die Band hat trotzdem gut geliefert, also Electric Callboy müssen super angekommen sein. Es gab dann, der Auftritt selber war super. Aber er sagte, das sind so Dinge, gerade im Backstage, die einem dann auffallen, wo man sich so ein bisschen an den Kopf fasst. Auch mangelndes Catering, ne? Also, dass das zum Beispiel nicht gestellt worden war. Mangelnde Transportation. Weil es ist halt nicht so wie bei anderen Festivals, wie ihr euch das vorstellt, dass direkt hinter der Bühne quasi auf einmal ein Artist-Zelt besteht oder das Catering aufgebaut wird und die quasi einfach nur von diesem Zelt auf die Bühne hüpfen, sondern die haben da größere Anfahrtswege von dem Backstage-Artist-Bereich zu den einzelnen Bühnen, die dann auch mit Fahrzeugen erledigt werden müssen. Und das wurde nicht gegeben. Es sind halt wirklich sehr viele Sachen. Was mich auch noch so ein bisschen, und das habe ich dann durch Reddit-Posts, durch Social-Media-Posts dann gesehen, was mich auch auf der Zuschauerseite sehr verwundert hat, es war halt, das Wetter hat die komplett aus den Angeln gerissen. Der Schlamm, der Matsch, komplette Überforderung auf Seiten der Organisation. Ich glaube tatsächlich, dass die Probleme im Publikumsbereich dazu geführt haben, dass die organisatorisch im Backstage, also bei den Künstlern, da Verzug hatten. Weil die sich vielleicht in der Organisation zu sehr auf das Publikum gestützt haben und dort gesagt haben, okay, hier muss alles stimmen. Was auch nicht gestimmt hat. Also ich hab gelesen mehrmals verspätete, überfüllte Shuttles. Also es hat auch Tank gesagt im Sinne von, dass die mehrere Stunden drauf gewartet haben auf ihre Shuttles zwischen Festivalbereich und Camping Area. Mhm. Ist auch nicht mal eben, du gehst darüber, sondern die haben wirklich einen sehr weiten Weg auf sich genommen, den sie da immer nehmen mussten. Und die Shuttles waren halt nur sehr schlecht besetzt. Waren irgendwie auch nur diese typischen amerikanischen Schulbusse. Also jetzt ist jetzt nicht wie so ein Linienbus bei uns gewesen. Mit super viel Verspätung. Die wurden halt, zwischenzeitlich wurde das gesamte Festivalgelände geräumt. Die sollten alle raus. Dann hat natürlich dadurch dazu geführt, mit den Shuttles, dass es dann zu Problemen gab. Heißt, die Leute standen die ganze Zeit im Regen, waren nass. Die Festivalgrounds, die Campinggrounds selber waren nicht gut befestigt. Du hast super viele zerstörte Zelte, zerstörte Pavillons gesehen. Es wurde auch angesagt, bitte stellt euch irgendwo unter, es regnet, es donnert, es blitzt, es wird jetzt gerade sehr unangenehm, so wie wir es beim Full Force erlebt haben im Endeffekt. Ja. Da aber der Unterschied, dass wir relativ, oder dass beim Full Force du jetzt nicht so weit laufen musst, um zu einem Auto zu kommen, das ist halt da ganz anders gewesen, weil deren Campinggrounds nochmal abgetrennt von den Parkinggrounds war, so wie das meistens beim Ring zum Beispiel auch zu überlegen ist, und das ist halt auch nur einfach im offenen Feld, wo willst du da hin? Also das war auch ein ganz, ganz großes Problem. Generelle Wartezeiten waren super hoch, also sei es auf den Klos, sei es auch beim Essen, sei es bei Bändchenausgabe etc. etc. Teilweise waren die Klos auch, wurden die nicht leer gemacht, also es waren dann irgendwelche Dixie-Klos, die einfach überfüllt waren, voll waren. Es nimmt halt so Woodstock
Woodstock
99 also, Sachen an.
Ja.
Ich glaube, keine kostenlose Wasserausgabe, was wohl in den USA mittlerweile echt ein Unding ist. Also da ist es Standard, dass du immer irgendwo Wasser herbekommst.
Ja, bei uns ja auch, ne? Also
natürlich ist es im letzten Jahr ganz krass bei uns auch gewesen. Es wurde sich halt, das hatte Tank auch selber gesagt, gar nicht ums Personal gekümmert. Es gibt einen ganz, ganz krassen Fall im Sinne von, dass Slipknot nachher an dem Tag, wo sie aufgetreten sind, der gesamten Stage-Crew und den Künstlern, die an dem Tag gespielt haben, das Catering bezahlt haben. Also sie haben sich darum gekümmert, dass alle das bekommen. Was dazu geführt hat, dass die Crew, quasi Local Stage-Crew, hingegangen ist, komplettes Slipknot-Ding aufgebaut hat. Die haben gespielt, haben es runtergerissen und sind dann nach Hause gefahren. Ja. Also die Crew ist einfach gefahren. Die haben einfach einen Walkout gemacht, sodass danach nichts mehr gehen konnte, was dann auch wieder zu Problemen geführt hat. Also es war... Also die Liste geht weiter und es sind so Kleinigkeiten. Es gibt in Social Media, es gibt Videos, es gibt so Augenzeugenberichten. Er sagte auch Tank, er hat ganz viele Unterhaltungen auch mit anderen Content-Creatern gehabt, die vielleicht mit Interviews da waren und sowas. Es war katastrophal. Und er hat nachher noch einen der Organisatoren bei sich stehen gehabt, hat er auch gesagt in dem Video, wo er sagt, Alter, hier geht gerade die Scheiße ab, was geht bei euch eigentlich? Und der total erschrocken war auch noch. Wo er sagt, ja. Das ist, glaube ich ihm, dass er erschrocken ist. Was halt krass ist. Also ich find's gut, dass er da so offen drüber redet, weil er sagt ja auch selber, normalerweise macht man das nicht in der Branche, da bin ich auch bei ihm, normalerweise tust du das nicht. Du adressierst das direkt bei den Leuten selber oder bei den Auftraggebern oder sonst irgendwas. Man nimmt da nicht so die öffentliche Meinung mit, aber es ist halt schon in diesem Falle so gravierend gewesen, dass ich kann's nicht anders. Was soll ich dagegen tun? Ne? Ich muss darüber reden. Ich kann's ja nicht jetzt beschönigen oder sagen, nee, war alles super, so nach dem Motto.
Es ist aber auch dahingehend ein Problem, dass du das nicht nur nicht machst, weil du Leute nicht irgendwie anscheißen willst, sondern einfach, weil dieses Business natürlich auch davon lebt, voll, dass du Kontakte hast und dass du gewisse Sachen einfach ermöglicht bekommst. So. Und wenn du dir natürlich dann, wenn du jetzt wie die Axt im Walde vorgehen würdest und würdest jetzt einfach über alles reden, was schief läuft, genau, und es läuft sehr viel schief, wovon Menschen nichts mitbekommen, so, im Allgemeinen, es ist, wie es ist, ne? Und wenn du da nämlich drüber reden würdest, dann versauchst du dir wahrscheinlich auch deine Karriere. Und deswegen ist es dann einfach auch ein sehr mutiger Move, dass er das so macht. Aber ich find's gut, weil warum auch nicht? Also das Ding ist ja offensichtlich völlig vor die Wand gefahren worden. Und nicht nur er, sondern eigentlich das ganze Internet ist quasi ein Dokument davon.
Er hat es auch sehr gut gelöst. Also ich muss auch sagen, er hat keine Namen genannt, die nicht sowieso schon öffentlich waren. Also
fand ich auch gesagt, sehr, sehr gut gemacht, sehr souverän, ja.
Er meinte, gut, den Organisator, den wissen wir, kennen wir mittlerweile alle, dadurch, dass er im Internet frei, also der Name rumgegangen ist, ich brauche euch nicht zu sagen, wer es ist. Ja. Er hat von den sonstigen Local Crews, er hat keine Produktionsmanager, er hat keine Stage Manager, niemanden beim Namen genannt, was ich sehr gut finde. Er hat auch ganz klar gesagt, das ist gar nicht die Schuld von diesen Personen. Denen fehlte einfach die Information. Da hat irgendwo in der Kommunikationskette jemand versagt. Ja. Er kann nicht sagen, wer es war, aber es ist passiert. Und das muss die Organisation, die dahinter steckt, an sich lösen. Dass diese Kommunikationsengpässe, gerade in der Absprache mit Künstlern, dass die gelöst werden. Und ich finde, das ist abseits dessen, dass man natürlich niemanden auf den Karren kacken möchte, finde ich das sehr gut gelöst von ihm und auch wichtig, dass man das so anspricht, weil sonst ändert sich da dahingehend nichts. Was ich dazu sagen möchte, ist auch nochmal aus der Sicht der Veranstalter, natürlich so ein Extremwetter kann dazu führen, dass sehr viele Dinge nicht rundlaufen, weil du es nicht vorhergesehen hast. Wir haben darüber Roderock gesprochen, es war auch sehr chaotisch, ich bin sehr viel rumgelaufen, ich möchte zumindest zum Teil ein bisschen Verständnis quasi entgegenbringen den ganzen Leuten, weil es einfach so eine Ausnahmesituation ist. Und das Wichtige ist, dass man aus so einer Situation jetzt lernt und nächstes Jahr vorbereitet ist und nächstes Jahr sagt, wir wissen oder wir kümmern uns darum, dass es halt nicht mehr so ausartet. Das wird auch sicherlich die Leute in Wacken jetzt beschäftigen für nächstes Jahr. Genau diese Themen, die da jetzt aufgekommen sind.
Es ist sowieso ein Problem, dem wir uns einfach immer mehr stellen müssen. Ja, weil absolut. Wir nämlich wegen und das Klima verändert sich gerade offensichtlich.
Absolut.
So,
es wird nicht besser.
Ja. Das Metal Days war doch in Slowenien, glaube ich.
Ist auch abgesagt worden, weil es
komplett unter Wasser stand. Weil es einfach komplett unter Wasser stand. So. Und das ist einfach die neue Normalität. So, ob ihr da jetzt dran glaubt oder nicht, das ist einfach so und das könnt ihr gut beobachten. Und das ist ein großes Problem, das halt leider auch in diesen auf dieser Ebene
absolut
stattfindet.
Das hat auch nochmal die Emma Boaster von Dying Wish auf Twitter so nochmal ganz, ganz extrem herausgestochen, wo sie auch viel Scheiß von einer anderen Bubble bekommen hat. Man kann sich zu dieser ganzen, ich sag jetzt mal, Protest-Klimakleber-Aktion positionieren, wie man möchte. Ich habe da eine ganz klare Meinung, dass ich das unterstütze. Schlussendlich, wenn euch das sonst egal ist, aber ihr Regelfestival und Konzertgänger seid, das wird die neue Normalität. Da wird sich nichts dran rütteln lassen. Das könnt ihr noch so gerne ignorieren oder euch über die Leute dann mit auf dem Boden da aufregen. Aber ihre Intention, was dahinter steckt, hat Hand und Fuß. Und wir haben es dieses Jahr erlebt. Und ich gehe jetzt einfach mal und hoffe, dass unsere Zuhörer alle stabile Menschen sind und das ungefähr so sehen wie wir. Aber es wird nicht besser, wenn wir uns auch nicht ändern oder wenn wir nichts dagegen tun. Und dann müssen wir uns damit arrangieren, wie es dann quasi, was die Konsequenz daraus ist. Ja. Das ist einfach das, was ich sagen möchte. Naja, nichtsdestotrotz ist es nur ein weiteres Festival dieses Jahr, was gut abgesoffen ist und wo die Organisation versagt hat. Ich denke, dass das so ein bisschen auch die Leute wieder wachgerüttelt hat in diesem Metier und wir nächstes Jahr hoffentlich, ich hoffe, dass Leute einfach daraus gelernt haben, dann neue Maßnahmen und bessere Festivals einfach erleben werden in dem Sinne. Weil sowas schlägt ja nicht nur dem Festival selber, sondern das schlägt immer Wellen in der gesamten Branche und ich denke, viele andere Festivals werden sich auf diesen Fall auch einstellen beziehungsweise versuchen, sich darauf vorzubereiten. Ja.
Ja, ich warte nur auf die Netflix-Doku dazu.
Genau. Und wenn es so eine neue Netflix-Doku dazu gibt, das haben wir schon gewonnen. Das ist jetzt so ein bisschen das Hauptthema. Ich bin da auch relativ spontan drauf gekommen, dieses Hauptthema zu platzieren in dieser Folge. Ich meine, Mike, du hast vor den Festivals relativ viele Folgen moderiert auch, glaube ich, im Gegensatz zu mir. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt gerade mal so ein bisschen was selber wieder reinbringen kann.
Ich freue mich. Ich finde, du machst das doch gut. Ich finde das schön.
Genau. Ich meine, wir haben jetzt gerade über Festival gesprochen und es greift so ein bisschen mit rein ins Hauptthema. Ich bin irgendwie über den Punkt Konzertetikette. Ja, also wie verhält man sich auf einem Konzert, auf einer Show? Bin ich irgendwie drin versunken in dem Thema und habe mir Gedanken dazu gemacht, weil es immer wieder auftaucht. Es ist immer wieder Thema. Es ist gerade, wenn neue, junge Generationen in Live-Konzerte, jetzt gerade nach Covid war das ja auch ein ganz großes Thema. Wir haben ganze Generationen, die innerhalb von Covid erwachsen geworden sind, sage jetzt einfach mal 18 geworden sind, die in diesen 2 Jahren nichts machen konnten oder 3 Jahren und jetzt quasi heiß auf Live-Konzerte waren und jetzt gerade ihre ersten Eindrücke bekommen haben, dann ist das immer Thema. Gerade in allen Bereichen. Ist es egal, welches Genre wir hier darüber sprechen. Natürlich werden wir uns ein bisschen mehr jetzt auf den Chorbereich beschränken oder uns fixieren, weil wir auch ein entsprechender Podcast dafür sind. Aber ich finde, es ist ein ganz spannendes Thema, weil es sich auch über die Jahre sehr gewandelt hat. Hm. Wenn wir über die Jahre sprechen, Mike, wie hast du das denn über die Jahre wahrgenommen, um jetzt nochmal so alte Kamelle rauszuholen?
Über die Jahre. Also für mich ist
also der Begriff... Vielleicht, oder mach das vielleicht mal daran fest, so was ist für dich, so sind so Punkte, wo du sagst, das gehört dazu. Und was ist dir, vielleicht fällt dir ja dann auch in dem Zuge auch auf, so okay, das hat sich über die Zeit auch verändert so ein bisschen.
Also ich sag mal so, der Begriff Konzertetikette ist für mich relativ neu als Begrifflichkeit. So. Ich weiß auch nicht, wie lange der jetzt wirklich schon besteht in dem
Seitdem Sinne. Ich diese Folge quasi, ich hab das
jetzt einfach gut.
So zusammengeworfen. Das ist ganz ehrlich, ich hab's irgendwo gelesen direkt.
Das mag jetzt vielleicht irgendwie arrogant klingen oder wie auch immer. Viele Sachen, die man ja eigentlich erwartet und die jetzt hier auch so in dem Dokument stehen, das du vorbereitet hast, sind für mich eigentlich ganz normal und also die nicht zu tun, weißt du? Ja. Einfach respektvoll anderen Menschen gegenüber zu verhalten. Man kann dann natürlich jetzt auch nochmal, aber auch nur kurz angeschnitten, diese Steuerung F-Doku, die es jetzt da kürzlich zu gab, wie man Frauen Frauen gegenüber auf Metal-Festivals sich denen gegenüber verhält und so weiter. Dass ich jetzt nicht Leute angrapsche, dass ich nicht besoffen irgendwelche Leute anschreie, dass ich mich nicht prügeln will und so, ist für mich eigentlich relativ normal, dass man das nicht macht. Ne? Offensichtlich ist es aber irgendwie mittlerweile ein Thema, was man adressieren muss, weil es leider immer noch, ich weiß jetzt nicht, ob es Zahlen gibt, wo man sagen kann, okay, das passiert jetzt häufiger als früher oder so. Dass das aber noch passiert, ist nicht gut.
Nee.
Und wenn man das jetzt irgendwie ausbittet in wie man als Fan vor Ort ist und wie man als Musiker vor Ort ist, das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Bereich.
Ja.
Wie man da respektvoll miteinander umgeht, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man nicht sich gegenseitig irgendwie die Wege zubaut, dass man nicht übereinander herzieht, dass man den anderen nicht das Bier wegtrinkt oder das Essen weg isst oder so. Leider funktioniert das auch nicht immer.
Nein.
Ne? Aber das sind auch so eigentlich unausgesprochene Regeln beziehungsweise Dinge, wo Bands sich, und da sind wir wieder bei dem Thema, wie man sich die Karriere vielleicht ein bisschen zerhacken kann, wenn man schon früh das Gefühl hat, sich wie ein Idiot benehmen zu müssen.
Ja.
Das hilft dir auch nicht immer,
ne? Nee,
wenn sich sowas
anspricht. Das Ding ist, also was ich ja, also als ich in diese ganze Sache mit eingestiegen, muss ich auch mal dazu sagen, mein allererstes Konzert in dieser Richtung war ja, habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, also sagen wir mal bewusst wahrgenommen, das erste Konzert in dieser Richtung war damals die Never Say Die Tour vor Anno Pief 2011, glaube ich. Wo man natürlich gar nicht weiß, was erwartet da einen, wenn man vorher nicht auf solchen Konzerten gewesen ist. Und ich wusste natürlich, okay, es gibt so einen Moshpit. Da wird's auch ein bisschen grober, vielleicht halte ich mich da erstmal raus. Wo stelle ich mich hin, wie verhalte ich mich? Hat sich natürlich auch noch mal in den Jahren gewandelt. Also ich will nicht behaupten, dass ich damals schon der perfekte Konzertgeher gegangen bin, sondern ganz viele Dinge, die du auch gerade angesprochen hast, sind vielleicht damals noch nicht so bewusst gewesen. Andere Dinge sind mehr in den Vordergrund geraten, auch im Thema Sexismus. Das, denke ich, ist auch richtig so, dass diese Entwicklung sich dahin begeben hat, aber die damals vielleicht gar nicht so Thema waren. Auch als Musiker, ne, sich nicht wie der Letzte, nicht wie die Axt im Walde sich zu verhalten, dass man die Crew, die vor Ort ist, mit Respekt entgegentritt, sich professionell und ne, man muss ja jetzt nicht der netteste Mensch der Welt sein, aber Professionalität geht einen weiten Weg und das heißt halt auch, sich nicht wie die letzte Arsch und wie ich bin King Kotlet zu verhalten. Das sind so Dinge, die ich mitgenommen habe über die Jahre. Halt vieles, was du auch schon gesagt hast. Dinge, die mittlerweile für mich als selbstverständlich gelten.
Wie stehst du denn jetzt, hast du gerade auch Moshpit genannt und so. Ich weiß nicht, welche Relevanz das überhaupt noch hat, weil ich habe das Gefühl, dass so Crowdkilling, Violent Dancing ohnehin.
Da würde ich gerne gleich noch drauf zurückkommen.
Okay, gehen wir da später. Okay,
das kriegt nochmal einen etwas besonderen Platz
dazu. Okay, dann gehen wir da gleich drauf ein.
Ich würde ganz gerne erstmal so ein bisschen über das Internet, über die Dinge Sachen, die das Internet auch schreibt. Ich habe einfach mal versucht, so ein wildes Potpourri aus verschiedenen Foren und sowas zu finden. Das erste, was mir aufgefallen ist, das erste, was ich gefunden habe, war ein Reddit-Eintrag von einem Redditor, der gesagt hat, ich gehe auf mein erstes Metal-Konzert, worauf muss ich achten? Mhm. Und der meistgevotete Kommentar dazu war, oder der höchste Kommentar war dazu, von dem Nutzer Canadian Creed. Ja,
vor 10 Jahren übrigens.
Vor 10 Jahren, ja, finde ich, ist wieder, hat so ein bisschen was von unseren Festival-Tipps.
Ja, ja.
Festival-Fragen. Er schrieb, don't get blasted drunk, also sei nicht besoffen, sei kein Arschloch, versuch nicht das Bier irgendwie zu verschütten von anderen Leuten, trag auf jeden Fall Gehörschutz, wenn du moschen gehst, erwarte, dass dich auch jemand, dass du vielleicht mit einer Verletzung rauskommst, dass du was abbekommst, ne, also etc., geh aber nicht jetzt bewusst auf Leute ein und verprügel sie, das ist ganz wichtig, und am Schluss hab natürlich Spaß, let everything rock out and just let loose. Ja, also lass das alles raus, was du möchtest. Fand ich eigentlich sehr gut. Ist natürlich auch mit 10 Jahren, das ist jetzt 2014, relativ veraltet. Da gibt es sicherlich ein paar Punkte, die man noch mehr dazu sagen könnte heutzutage.
Ja.
Dann gab es da noch einen Blog, der hieß Rebels Market. Ich glaube, das hat sehr viel mit dem Thema Fashion tatsächlich auch zu tun. Da ist auch ein Punkt, den ich ganz kurz ansprechen möchte gleich.
Ja.
Im Speziellen. Aber hier wurde zum Beispiel auch gesagt, dass man Leute nicht extra in den Moshpit ziehen soll, die da keinen Bock drauf haben, finde ich auch ein sehr wichtiges Ding.
Ja.
Dann so der absolute Metal-Konzert-Klassiker, wenn es um Tipps geht. Wenn jemand hinfällt, hebst du ihn wieder mit auf.
Mhm.
Finde ich immer ganz wichtig. Wird auch, ey, das wird auch gar nicht, also es wird viel zu oft gesagt, fast schon. Also, ja, ich weiß, wenn man neu auf den Konzerten ist, ist es vielleicht nicht bewusst. Auch wenn man sich anschaut, was Moshpit mittlerweile auf Hip-Hop-Konzerten bedeutet. Ich will jetzt gar nicht den Hip-Hop als solches diskreditieren, aber Moshpits haben wohl in letzter Zeit echt so ein bisschen, ja, Trend in der Hip-Hop-Szene. Auf dem Splash muss es wohl ganz extrem gewesen sein. Und dort ist man nicht so verständlich. Deswegen ist es vielleicht dann doch nicht so verkehrt, dass es oft angesprochen wird.
Hm.
Dann, das fand ich ganz lustig, es gibt keinen, das ist mein Platz im Pit quasi, also man kann sich nicht irgendwo sagen, hier stehe ich und hier bleibe ich stehen und es gehört mir, gerade im Moshpit. Genau, und was ich auch ganz lustig fand, war der Tipp, nicht mehr als einmal zu Crowdsurfen, Mike, am Abend, weil das nämlich sehr, sehr nervig ist für die Leute, die dich immer tragen müssen.
Ja, ist es wirklich als jemand, der, also mir fällt da kurz eine Szene aus dem, was war das, letztjährigen Full Force ein, wo so ein Typ, der einfach auch nochmal einen Kopf größer ist als ich oder war, 1,90 oder so, relativ besoffen und ich stand schon ein Stück weit hinten, der einfach immer wieder an meiner Position immer hochgehoben worden wurde. Also der wollte immer nach oben, immer wieder. Und irgendwann dachte ich so, Digi, also geh entweder woanders hin oder lass es einfach sein.
Ja.
Weil das ist nur nervig. Ich will doch gerade die Band sehen. Ich habe keinen Bock, dich die ganze Zeit nach oben zu heben. So, von, was willst du immer von mir, ey? Der kam immer wieder zu mir und ich bin auch ein Lauch. So, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der einfach so einen 1,90-Kerl in die Luft schmeißt, weißt du?
Dann habe ich ja noch den Punkt, der auch vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, wenn du eine weibliche Person bist, dann und du wirst irgendwie sexuell belästigt, dann darfst du ihm gerne mit dem Ellbogen eine reinhauen. Ja, ist natürlich eine Lösung, aber vielleicht nicht für jeden etwas. Da steht aber dabei, ansonsten lass bitte das Elbowing, so nennt sie das, oder nennt der Blog das, für Punk-Shows offen.
Ja.
Finde ich, wie gesagt, merkt man, ist aus der Zeit gefallen. Denke, es sollte grundsätzlich einfach keine sexuelle Belästigung auf Konzerten geben. Das wäre, glaube ich, am einfachsten für alle.
Mhm.
Und dann habe ich noch ein paar Punkte gefunden von insider.com. Ich glaube, da gehen wir aber in ein Territorium, was eher so Taylor Swift-Fans, Lizzo, Miley Cyrus. Wir gehen irgendwo in den Pop-Bereich. Ich will gar nicht disrespektierlich sein. Das klingt immer so herablassend. Aber das ist ein bisschen allgemeiner gefasst. Man soll bitte aufhören, Sachen auf die Bühne zu werfen. Das finde ich ist ein Punkt, der im Metal gar nicht so heraussticht, aber es ist leider Gottes Trend geworden in den letzten Jahren, aufgrund von TikTok, auf verschiedener Dinge. Man soll natürlich gerne mitsingen dürfen, aber bitte nicht schreien. Finde ich jetzt bei Metal-Konzerten
alles schon schwierig. Erlebt, ganz furchtbar.
Wenn man, das finde ich ein bisschen weirder Tipp, wenn man einfach nur zuhören möchte, soll man doch bitte in den hinteren Bereich des Publikums gehen, weil man dann irgendwie niemanden stört mit seiner Nicht-Teilnahme. Ich weiß es nicht, komisch. Das finde ich sehr witzig, weil das ist wirklich sehr aus dem Kontext des Metal raus. Wenn man soll doch bitte die Sicht von anderen nicht mit einem riesigen Schild bitte blockieren, wo ich so denke, so, hä? Aber ja, klar, also bei ja, Metal passiert es, aber bei Metal passiert es nicht, aber wenn du in so einer Arena-Show bist, das passiert doch schon mal gerne. Harry Styles, glaube ich, ist da, also das wird es bei einigen geben. Ja. Paramore vielleicht noch so ein bisschen. Keine Ahnung.
Als bei Pink in Hannover war, ja, war auch. Also auf den Leinwänden hast du ständig irgendwelche riesen Schilder gesehen. Da habe ich mir auch gedacht, die Leute, die dahinter stehen, die haben jetzt nicht so die geilste Zeit irgendwie. Ne?
Film mich bitte nicht, mein Chef, ich habe irgendwie Krankenschein oder mein Chef darf mich nicht sehen.
Steht auf dem Schild drauf.
Ne? Ja, ja. dann klar, verkleidet euch, zieht euch an, wie ihr möchtet, aber macht es nicht zum Hauptaspekt eurer Konzerterlebnisses. Ist auch ein bisschen also könnte man so ein bisschen in unsere Zeit, in unsere Bubble übernehmen, wobei ich glaube, das ist eher weniger oder seltener der Fall. Sicherlich gibt's da die Leute, die das so ist, aber naja. Und was ich sehr gut finde, das fand ich einen sehr guten Tipp, bitte nicht andere Konzert, also Besucher zu filmen, warum auch immer, finde ich ein super Ding. Weil das ist wirklich creepy, das finde ich ein bisschen übergriffig, das zu tun. Aus welchem Grund auch immer. Und sei es, selbst wenn man das Outfit gut findet oder das Verhalten, keine Ahnung, irgendwas. Ich finde es immer seltsam, gefilmt zu werden, wenn man das nicht möchte. Und ich denke, das ist ein guter Tipp, den man auch für Metal, auch in unserer Metal-Szene gut übernehmen könnte, tatsächlich. Mhm. Ja. Jetzt möchte ich mit dir über so ein paar Punkte mal so ein bisschen gesondert sprechen, weil du gerade schon übers Crowdkilling gegangen bist. aber ich will ein bisschen lustiger, ein bisschen lockerer anfangen. Thema Dresscode. Jetzt kann man sich ein bisschen über die Leute, über dieses Coachella-Festival-Styling-Ding aufregen, wie man möchte. Ich finde es mittlerweile tangiert es mich zu wenig. Also sollen die Leute auch bitte tragen, was sie tragen möchten.
Ja.
Solange es jetzt nicht gerade irgendwie Elefantentanga oder ein Mankini ist, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Also solange es andere Leute nicht belästigt, ist mir das wirklich Schnurz.
Ja.
Aber Mike, was sagst du zu, ich finde, das ist ein ungeschriebenes Gesetz und das habe ich auch schon ein paar Mal so gehört, aber was sagst du zu dem Gesetz, dass man niemals ein Merch-Shirt von einer Band trägt, die am Abend auftritt? Was sagst du dazu?
Ich habe mich schon immer gefragt, wer das eigentlich festgelegt hat. Also warum sollte man das nicht tun dürfen? Also ich finde das.
Nee, ich würde das gar nicht so böse sein.
Also ich frage mich das schon immer, weil es gibt ja diese Diskussion und ich habe das noch nie für mich hinterfragt. Also ich weiß auch nicht, also meistens ziehe ich einfach ein anderes Shirt an, einfach weil ich diese Erfahrung cool finde, dass man quasi zum passenden Genre andere Bands hat. Weißt du? Mhm. Also ich finde es auch immer total spannend, jetzt auf so einem Emo, auf einer Emo-Show zu sein. Sag mal so, wenn du jetzt bei Jimmy Eat World wärst und du würdest dann halt, also welche Band siehst du dann noch so? Finde ich halt cool, jemanden zu sehen mit einem Get Up Kids T-Shirt oder so. Weil das siehst du nicht so oft. irgendwie. Und das, ich mag das halt eher. Ich finde, das ist bunter, aber ey, fuck it, wenn du jetzt, ich trage jetzt gerade ein Alexis on Fire T-Shirt, so, lass mich das doch auf dem Alexis on Fire Konzert tragen,
weißt du? Ich denke, das ist auch eine Sache, da muss man niemanden für verurteilen, wenn das so tut. Also ich finde, das ist halt keine allgemeine Regel, die irgendwie.
Aber da sind Leute sehr leidenschaftlich, die dann sagen so, nee, das geht nicht, das macht man nicht. So, warum nicht?
Für mich, ich persönlich,
ja,
ich halte mich so ein bisschen an diese Regel.
Okay.
Oder eigentlich schon sehr an diese Regel. Aber das mache ich nur für mich selber. Also ich würde jetzt behaupten, dass ich einen sehr breiten Musikgeschmack habe und dementsprechend immer ein Shirt von einer Band trage, die absolut konträr zu dem ist, wo ich gerade bin.
Finde ich auch spannend.
Finde ich super interessant, weil ich will gar nicht auffallen, aber vielleicht, keine Ahnung, findest du da irgendwie Gleichgesinnte mit? Das ist ja so ein bisschen auch das Ding. Und ich möchte einfach auch zeigen, dass es halt mehr gibt als nur das, was ich da gerade höre. Also als Beispiel, wenn ich auf eine Pop-Punk-Show gehe oder auf eine Rock-Show, ich war bei Yumi at Six, glaube ich, war ich, mit meiner Freundin zusammen. Ist jetzt nicht meine Musik oder meine Band so direkt, aber ja, wir waren da, habe ich zum Beispiel mein Kettle Decapitation-Shirt angehabt. So, weil ich denke, das ist lustig. Das ist lustig, sowas Böses anzuziehen auf einer etwas lockeren Show einfach.
Ja.
Oder auf Hip-Hop-Konzerten. Oder ey, ich war bei Ed Sheeran und hatte ein Acacia Strain Shirt an oder sowas. Also es sind solche Dinge, finde ich einfach lustig. Oder konträr dazu, wenn ich auf eine Death-Metal-Show gehe, ziehe ich gerne Being as an Ocean zum Beispiel an. Oder keine Ahnung.
Ja, warum nicht?
Ich finde es einfach lustig. Es ist einfach lustige, so lustiger Quirk, den man einfach machen kann. Ich würde es aber nicht als geschriebenes Gesetz sehen. ey, wenn jemand das nicht machen möchte, soll er doch anziehen, was er möchte. Gerade wenn man frisch in dieser ganzen Konzertecke ist, hat man doch sowieso nicht so viel Merch. Deswegen will man vielleicht genau das gerade anziehen und zeigen, dass man die Band, die man da sieht, gerade gut findet nochmal.
Ja.
Das wird ja auch dem Musiker sicherlich gefallen, wenn er das vielleicht sieht oder dem das auffällt, zu sehen, dass man Merch von einem trägt. Finde ich persönlich auch cool, als Musiker das zu sehen, wenn jemand Merch von uns trägt auf einer Show.
Ach, am Ende ist es doch auch immer cool, jemand hat irgendwie ein 25 Jahre altes
Tour-T-Shirt
oder so an. So, da kommt man super cool ins Gespräch mit.
Finde ich auch.
Letztens noch gehabt irgendwo auf einer Show, so das Let the people do, weißt du?
Ich glaube, ich fand diese Regel, die ist mir immer wieder untergekommen. Ich fand das irgendwie spannend, das mal anzusprechen, weil
absolut.
Gibt auch Leute, die diese Regel gar nicht kennen und davon nie was gehört haben. Ich so, hä? Wer hat das denn gesagt? Was soll die Scheiße denn? Dann ein unglaublich wichtiges Thema und ich habe mich damals mal über diesen ich bin gar nicht so fies. Ich bin nicht so fies. Aber ich möchte das Thema trotzdem ansprechen auf Konzerten. Körperhygiene.
Ja.
Ich weiß, Konzerte sind anstrengend, wir schwitzen alle. Niemand geht ohne Schweiß von solchen Sachen, gerade im Sommer. Und ey, wir können nicht zu unseren Körperfunktionen, aber ey, wenn man schon miefend auf Konzert kommt, ne? Sorry, das geht gar nicht. Da bin ich raus. Da bin ich wirklich raus. Wenn ich mich neben mir einer stellt oder dann und einfach nur mieft, dann. Ey, was ist schiefgelaufen? Sich vorher mal zumindest zu duschen, wäre doch das Bärmchen. Duschen und ein bisschen Deo auftragen ist halt wirklich ist wirklich nicht viel Arbeit. Nee. Ich erwarte keinen im Parfüm, aber das ist halt, oder Mike?
Also, ja, Mann, du bist am Ende mit anderen Menschen zusammen. Also dann sei halt kein Arschloch. Aber ich bin auch nicht für diese, früher war das ja total cool, auf Festivals so gar nicht zu duschen und sich dann halt völlig gehen zu lassen und dann noch wahrscheinlich irgendwie in die Pisse zu legen und dann halt noch in dem Matsch hinterher und dann so ein Yeah, Rock! Aber keine Ahnung, fühle ich auch nicht. Geh halt einfach
duschen. Es gibt Duschen, so. Es gibt Klos, pack dir ein paar mehr Sachen ein, wenn irgendwas ist. Ey, ich hatte mal, mein Wacken-Experience damals bestand daraus, dass der Typ, der Kollege, der gefahren ist damals, sich das ganze Wochenende nicht gewaschen hat und am Ende, am letzten Tag vor der Abfahrt, ich hasse ihn immer dafür, sich mit irgendeinem aus dem Camp eine Ketchup-Schlacht geliefert hat. Die hatten jeder eine Tube Ketchup in der Hand und haben sich mit Ketchup beschmiert. Der hatte Ketchup die gesamten 12 Stunden im Auto saß ich hinter ihm. Der hat gemieft ohne Ende. Ich konnte nicht mehr. Ich habe quasi Fenster dauerhaft aufgehabt auf der Autobahn, weil ich nicht ertragen konnte. Der hatte noch Ketchup im Ohr, als wir angekommen sind wieder zu Hause. Ey, geht gar nicht. Ich weiß nicht, wie seine Freundin das mitgemacht hat. Geht gar nicht, wirklich nicht. Also heutzutage bin ich da komplett schmerzfrei. Geht verdammt noch mal duschen, wenn ihr auf Konzerte oder aufs Festival geht und tragt ein bisschen Deo auf. Wirklich, also wo sind wir denn hier?
Geht einfach duschen.
Geht einfach
grundsätzlich.
Grundsätzlich.
Also, ist, ja.
wenn es euch selber nicht auffällt, dann fragt eure Freunde, irgendwen nahestehen, euren Mitbewohner, sag mal, mief ich. So, die werden dir das schon sagen, wenn du die fragst.
Ey, und falls ihr das jetzt spießig findet, ne? Ist mir das sowas
von egal. Ey, voll, über Körper gehen.
Ohne Scheiß.
Da bin ich absolut.
Das auch wenn ihr 18 seid oder
nein.
So. Nein. Das ist nicht cool.
Und es zählt nicht zu sagen, ich trage jetzt einfach noch mal extra viel Axt-Deo-Spray. Wir sind hier nicht beim Sportunterricht in der 8. Klasse. Bruder, geh duschen, wirklich. Das muss dich regen wie im Puma-Käfig. Das muss einfach nicht sein. Wirklich nicht. Dann ein Thema, was wir gerade schon mal angesprochen hatten im Zuge unserer Schilderungen quasi, zwischenmenschliches Verhalten. Die Grenzen der Körpernähe habe ich jetzt mal genannt. Also wie nah darf man einer Person sein? Ich weiß, Konzerte können super eng, super, also ganz extremer Fall war zuletzt Bad Omens in Köln bei mir, wo ich dachte so, okay, stehst sehr nah beieinander, Schulter an Schulter so. Da kommt auch wieder das Thema Hygiene mit ins Spiel. Aber da gibt's auch, glaube ich, zumindest so einen Grundabstand, den man halten sollte eigentlich, oder?
Ja. Auch da, es geht ja am Ende irgendwie darum, immer, dass man allen einfach eine gute Experience bieten kann.
Absolut, ja.
Und es macht keinen Spaß. Ich habe auch, also irgendwie immer wieder bei A Day to Remember Konzerten ist mir das aufgefallen, weil ich auch damals gerne weit vorne stand. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Dynamik, wenn so dieser ganze Pulk von Menschen sich so hin und her
war.
Du hängst dann irgendwie so völlig, irgendwie, du weißt nicht mehr, wo dein Arm ist und dein Bein und so, du hängst quasi halbwegs in der Luft. Das kann man im Endeffekt dann oft auch nicht steuern. Nee. Aber ist auch keine schöne Erfahrung so für ein ganzes Konzert über, weißt du?
Ja. Ich glaube, so ein paar Punkte sind klar. Unterhalten während des Auftritts ist schwierig. Könnte man jetzt irgendwie, gibt's so zwei Seiten. Sitzen während des Auftritts finde ich absolut respektlos und das macht man einfach nicht. Die stellt sich gefälligst hin und wenn du keinen Bock auf die Band hast, geh nach hinten.
Ja.
Was ich wichtig finde, oberkörperfrei bei Männern bei Konzerten, finde ich, ist halt ein ziemliches Prollo-Verhalten.
Ja.
Und muss nicht sein. Wir haben eben gesagt, dass wir schwitzen, dass es natürlich warm wird bei Konzerten, aber ey, lass das scheiß Shirt an. Wenn du sowieso schon durchgeschwitzt bist, dann, also bringt dir auch nichts, das 20-Euro-Shirt auszuziehen, weil sowieso schon nass ist, dann lass es einfach an. Aber dieses oberkörperfrei finde ich halt, ja, finde ich pietätlos, bin ich jetzt ehrlich.
Ja.
Finde ich einfach nicht cool. Videoaufnahmen, ja, nein. Das ist, glaube ich, so eine Generationenfrage. Also.
Ja, nicht unbedingt. Nicht unbedingt.
Ich bin ja Team, okay, mach mal so bestimmte Stellen in Songs, mach gerne ein Video, aber halt vielleicht nicht das ganze Konzert, das Handy hoch. Wo bist du so da gesiedelt?
Wer mich bei Instagram folgt, weiß, dass ich auch gerne mal von Konzerten mal kurz irgendwie, also ich bin da nicht frei von. Mach das gerne mal kurz, mach mal ein Foto, mach mal ein kurzes Video, völlig fein. So, wir leben in einer digitalen Welt.
Absolut.
Das kannst du den Leuten nicht austreiben. Ja, es gibt ja mittlerweile auch Shows, Placebo, Tool, Ghost jetzt kürzlich, wenn du das Handy da halt zückst, so, das finden die überhaupt nicht mehr geil, die wollen das gar nicht haben, ist auch eine Entwicklung, die man gerade nimmt, wo man entgegensteuert. Wo ich gerade halt reingestiegen bin, ich war letztens ja bei Prong auf dem Konzert arbeitstechnisch halt da eingespannt, hab da ein bisschen Zeugs halt gemacht, fotografiert und so. Das Konzertpublikum war auf jeden Fall was älter, also Ü30, safe. Und ja, gerne auch sogar
Prong,
noch,
Junge,
also noch Ü40, so. Erste Reihe, fast alle mit den Handys, so. Und das war für mich als jemand, der da halt Content produziert hat.
Okay.
Ich habe da halt also fotografiert, ich habe auch ein bisschen gefilmt, so für Zeugs, was wir da
Social halt Media
verwenden sowas wollen. Das ist nicht so cool, wenn du auf so einem Konzert die ganze Zeit ganz viele Bildschirme irgendwie in der ersten Reihe stehen hast. Das sieht nicht geil aus. Und das ist halt dafür doof, aus dem beruflichen Aspekt jetzt gesehen. Es ist aber auch für alle anderen Leute, die dahinter stehen, so. Wer guckt denn gerne auf den Bildschirm? Es ist selbstredend, dass das nervig ist.
Absolut.
Manche checken es aber einfach gar nicht. Und das finde ich sehr doof.
Ja. Ja, also ich bin da bei dir, ne? Es ist, mein Gott, lass die Leute doch einfach filmen. Ich find's so nervig, wenn es halt wirklich das ganze Konzert über das Handy oben ist. Du stehst die ganze Zeit hinter dieser Person. Ist ein bisschen nervig.
Es ist auch einfach keine schöne Erfahrung. Nee, also so, dafür gehst du nicht auf ein Konzert. Ehrlich.
Oh, und
nicht.
Ganz, sorry, ich weiß, ich will jetzt gerade nicht alt klingen, aber ganz schlimm, wenn sowas passiert, ganz schlimm, die Leute, die ihr Handylicht anlassen.
Ja,
also. Den würde ich am liebsten Handy aus der Hand klatschen, sag, pass mal auf, wenn du schon nimmst dann bitte ohne Kamera.
Du sollst schon nicht mit Blitz fotografieren als Fotograf, so. Dann, gibt's auch Gründe für, ne?
Ja.
Also, nee.
So, weißt du, ich stehe immer relativ weit hinten, das kann ich ja sagen, ungefähr FOH, und dann steht hinter dir noch jemand, der mit dem Kameralicht. Ich bin so, Bruder, also wirklich, also.
Aber ich will doch den Hinterkopf von dem einen da sehen.
Genau, das ist ganz wichtig, weil das Licht vorne an der Bühne mit den Lampen, das ist nicht hell genug.
Ja.
Ja. Dann ganz großes Thema bei uns in der Community, Moshpit, Circle Pit, Wall of Death, generell der Pit. Haben wir eben schon in den Internet Recommendations gelesen, ne, Leute aufheben, ist das, ich glaube, das ist so die Mutter aller Metal-Konzertgesetze, wenn du so möchtest. Jetzt wolltest schon so in die Richtung Violent Dancing gehen, so.
Ja.
Wie bist du denn generell, also jetzt mal unabdessen, was jetzt genau es ist, wie bist du dem eingestellt gegenüber?
Grundsätzlich habe ich das Gefühl, das hat abgenommen. Irgendwie ist es viel weniger geworden als jetzt so vor 15 Jahren, als ich damals so auf Konzerten war. Ich habe mich sehr, sehr viel damit beschäftigt und Gedanken darüber gemacht. Jetzt werde ich kurz ein bisschen wissenschaftlich. Das Ding ist, es gibt ja quasi einen abgeschlossenen kulturellen Raum in dem Moment. Es gibt ein Konzert, auf dem sich alle eigentlich darauf committen, gerade bei bestimmten Musikrichtungen, wenn es jetzt eine Beatdown-Show ist, zum Beispiel, was ja ganz klassisch dann schon mit Crowdkilling und so ist, dass man eigentlich dann den Code kennt, was hier stattfindet. Was es an sich nicht besser macht, weil Crowdkilling und so, what the fuck, warum solltest du jemanden offen, also
Ja, aber es ist Teil des, es ist dann Teil
ja, aber des also Traums. nur mal kurz ja. So, jemanden extra auf die Fresse zu hauen auf ein Konzert, weiß ich nicht. Ist nicht so sympathisch, finde ich nicht sehr sympathisch.
Okay.
Aber es ist natürlich, also dem muss man sich in dem Moment halbwegs bewusst sein. So, es verschwimmt natürlich so ein bisschen, wenn du jetzt auf einer Architects-Show bist oder so. Da finde ich jetzt Crowdkilling komplett unangebracht. Und auch da sollte man, wenn man in einen Moshpit geht, wie gesagt, es ist ein abgeschlossener kultureller Raum, auf dem man sich auf gewisse Sachen halt einigt. So, es ist halt einfach in dieser Szene, funktioniert das so. Trotzdem kann man da auch Rücksicht aufeinander nehmen. Also du musst jetzt nicht einfach wild mit deinem Fuß irgendwie in den Rand reinspringen oder so und jemanden halt versuchen, da die Nase zu brechen. Geht überhaupt gar nicht. Finde ich richtig mies und ich bin sehr froh, dass diese Entwicklung auf jeden Fall abgenommen hat, weil, wie gesagt, ey, auf ein Konzert gehen, um Spaß zu haben und nicht um irgendwie Knochenbrüche zu erleiden.
Oder? Absolut. Ich denke, das geht in beide Richtungen. Wenn ich als nicht oder auf ein Beatdown-Show gehe, dann erwarte ich halt das, was du gerade geschildert hast, dieses Crowdkilling, diese sehr extreme Art der Teilnahme, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich erwarte auch von Leuten, die normalerweise im Beatdown sind, wenn sie auf eine Architect-Show oder auf eine Hardcore-Show oder auf eine Pop-Punk-Show gehen, dass sie halt nicht Crowdkillen. Weil ja. Das halt nicht zum Tonus des Raums des Publikums gehört in dem Falle.
Ja.
Und deswegen es ist auch immer schon mein Stand gewesen. Ne? Also wenn das im kulturellen Kontext des Beatdowns passiert, lass es. Die Leute wissen, worauf sie eingelassen haben. Alle sind mit einverstanden. Wenn du mit einer gebrochenen Nase rausgehst, weißt du, warum. Du hast dich da reinbegeben in die ganze Situation.
Mhm.
Nur es sollte auf anderen Konzerten nicht passieren. Wenn sich Fans verschiedener Kulturgenres treffen, muss das in einem Einverständnis passieren. Und das ist der absolute Bare-Minimum.
Ja.
Ganz, ganz, ganz klar.
Ja.
Dazu eine kurze Anekdote. Ich weiß, wir haben noch nicht mehr so viel Zeit. Ganz kurz, es gab jetzt bei Twitter es ist ja immer lustig, dass so mittlerweile ein Meme, dass es im Hardcore auf Twitter immer nur Diskurs gibt. Also immer nur Diskussionen, immer nur Probleme. Da gibt es ein Meme mit so einem Kreis, der immer nur Hardcore-Diskurs, keine Ahnung. Und da gab es ein Post, der ein bisschen Flag bekommen hatte von einem Mädel. Sie war auf der Show von der Band Snuffed at Sight.
Kenne ich gar nicht.
Kenne ich auch nicht. Ich denke, wer sich so ein bisschen mit dem Namen auseinandersetzt, weiß, dass es eine Beatdown-Show war. Und
okay.
Sie haben wohl ordentlich kassiert dort auf dieser Beatdown-Show.
Ja.
Sind auch dann mit einer gebrochenen Nase nach Hause, also von einer ihrer Freundinnen, die waren als eine Gruppe von Mädchen, Frauen dabei, haben das dann nachher groß auf Social Media breitgetreten, dass der Sänger irgendwie total aggressiv war und die Leute total aggressiv waren, als sie sich auf den Maul gehauen haben, sie abbekommen haben. Das Problem ist, und das haben auch ganz viele auf Twitter quasi genauso geäckert, wenn du A auf eine Beatdown-Show gehst, also wunder dich nicht, die Band heißt fucking Snuffed at Sight. Was erwartest du? Und zweitens, hat sich dann im Nachhinein rausgestellt, sind die auch, weil sie gedacht haben, das wäre cool, und da sieht man vielleicht auch die Unerfahrenheit mit solchen Konzerten, sind sie immer wieder auf die Bühne gegangen. Was, glaube ich, bei so Konzerten schwierig ist. Das ist jetzt nicht so, dass du auf die Bühne springst wie bei einem Hardcore-Konzert, Turnstile, und springst wieder rein, sondern da geht's anders um. Und das ist so das Ding. Das meine ich mit, lies den Raum, weiß, wo du dich befindest, welche Band spielen und verhalte dich dementsprechend. Das ist alles, was ich sage dazu. War auf jeden Fall ein langes Thema. Ich versuche, den Thread nochmal rauszusuchen, euch in die Shownotes zu packen. Das war doch relativ interessant, was da auch in Diskussionen, auch mit dem Thema Sexismus und Gleichberechtigung passiert ist. Weil auch das Teil davon ist, ne, ganz klar. Ich will's gar nicht mehr so lange ziehen. Wir hatten über Crowdsurfing schon gesprochen und Stage-Diving. Ich finde, da kann man nur ganz kurz sagen, beim Stage-Diving, wenn ihr schon springt, vielleicht nicht mit den Füßen zuerst. Das ist so ein Ding, was ich schon ein paar Mal erlebt habe, was nicht so cool ist.
Ja.
Auch wenn man Angst hat, vielleicht zu fallen und dann auf den Hinterkopf, keine Ahnung. Gleichberechtigung, ich finde es sehr cool, das muss ich auch noch ganz kurz sagen, es gibt mittlerweile so ein paar Bands, die Girls-Only-Pits quasi ausmachen.
Ja, da habe ich auch gesehen.
Finde ich mega.
Ja.
Finde ich wirklich cool. Zuletzt Angel Dust, habe ich mal ein Video von denen gesehen. Mhm. Und ich finde das richtig. Gerade weil der Pit so ein männerdominierter Bereich ist. Ich sehe immer wieder mehr Frauen, auch in den härteren Moshpits, das finde ich cool. Wir sollten aber auch den Leuten, die vielleicht nicht oder die ein bisschen Skrupel davor haben, da reinzugehen, die Chance geben, sich da auch mal irgendwie auszuleben. Und finde solche Aktionen eigentlich ganz cool. Ich sehe da eigentlich nichts Schlimmes dran, das mal zu machen zwischendurch.
Einfach mal einen Safe Space schaffen.
Ja.
So, voll. Mein Gott, wir wissen doch alle, dass das einfach auch für Frauen auf Konzerten nicht immer die angenehmste Situation ist. So. Und dann finde ich es halt absolut. Auch absolut richtig, dass man das macht. Natürlich ist es relativ strikt so.
Ja.
Aber Jungs, wir haben da einen großen Teil dazu beigetragen, dass das einfach so ist. Und dann müssten wir vielleicht einfach mal gucken, wie wir mit einem positiven Beispiel mal eine andere Entwicklung nehmen.
Ja, genau. Finde ich vollkommen richtig. Und damit würde ich es ganz gerne dann für heute erstmal belassen, Mike.
Ich glaube, über das Thema können wir mit Sicherheit nochmal irgendwie ein Follow-up machen. Also das ist
noch
lange nicht zu Ende.
Gerne auch mit euch Zuhörern, wenn ihr noch weitere Tipps habt, noch weitere Regeln habt, Dinge, die ihr mitbekommen habt, gesehen habt, die ihr nicht gut findet, die ihr gut findet, haut mal raus. Daraus machen wir gerne nochmal eine ganze Folge, wollen auch mal eure Meldungen dazu hören, dazu rausbringen. Und ich finde, das ist eine coole Sache. Man kann da einfach ein bisschen auch für neue Leute in unserer Szene Aufklärung schaffen, sie da reinführen, weil ich glaube, wir alle wissen, wie es ist, wenn man gerade frisch auf seinem ersten Metalcore-Konzert ist. Das ist immer ein bisschen beängstigend oder respekteinflößend. So, Mike, dann jetzt ganz flott, weil du Zeit hast, ganz flott deine Spotify-Picks bitte für unsere Playliste.
Okay, ganz schnell. Take a Mac Sunday, Sold, So Old, brandneu, ja, mehr oder minder brandneu, vor 2 Wochen, glaube ich, rausgekommen. Mega geil. Sehr toller Chorus, hat auch einen sehr gloomy Riff irgendwie, habe ich mich sofort drin verliebt. Als zweites habe ich letztens in unseren Chat gehauen, Islander mit Coconut Dracula. es ist eine Mische aus New Metal, Alternative und Metalcore halt irgendwie und halt irgendwie ein bisschen Proggy-Krams noch drin. Ist so ein 2000er-Ding, fand ich aber mega cool. Und ist so eine Entdeckung irgendwie, kennt auch, glaube ich, keinen Mensch mehr, die Band, aber hört mal rein. Und als drittes, wie spricht man die aus? Koyo, ne? Dreaming in a Wasteland, auch geil, bin ich jetzt letzte Tage nochmal drauf gestoßen. Cooles Ding.
Ja, finde ich auch, Koyo, geile Band, richtig cooles Ding. Dann ich auch noch ganz schnell. Ich nehme einmal Wolf and Bear, eine Band, die ich neu gefunden habe. Swancore nennt man eigentlich mittlerweile dieses Genre, also Dance Gavin Dance-eske Musik. Dementsprechend sehr abgedreht, Sänger, guter Clean-Sänger, guter Schreihals, gute Gitarrensachen. Hat, glaube ich, sogar der ehemalige Bassist von Dance Gavin Dance produziert, deswegen nochmal umso trauriger das Ganze, aber ja. Mhm. Dann Vola. Spielen dieses Jahr auch auf dem Euroblast, glaube ich, wieder. Coole Band, gefällt mir immer besser quasi. Progressive Metal Band. Haben den Song Paperwolf rausgehauen vor kurzem. Standalone Single ist ein bisschen eingängiger, ein bisschen lockerer, ein bisschen entspannter. Gefällt mir sehr gut, hat einfach einen schönen Vibe. Gute Gitarrenläufe, gute Riffing, gute Stimme. Und dann, boah, das ist super schwierig, weil ich so viele Bands Sachen rausgesucht hatte. Aber ich glaube, zum Schluss nehme ich einen sehr lustigen Song. Die Band No Cure heißen die, ist eine Straight-Edge-Hardcore-Band. Also sagen sie zumindest selber. Und der Song heißt No Cure, Straight-Edge, Die Slow, Fuck You.
Das ist eine geile Ansage.
Für Fans von Knocked Loose genau das Richtige. Gibt's euch, das ist richtig, richtig, richtiges Gebolze auf jeden Fall.
Nice.
Mike, du musst los.
Ich muss los.
Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr alle da draußen. Es gibt heute mal wieder kein Schlusswort, weil Mike los muss. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal schreibt uns, wenn ihr noch Feedback habt für uns. Bewertet uns bei allen Podcast-Portalen eures Vertrauens. Und habt eine schöne Woche, wenn ihr das hört. Mike, habt du eine schöne Reise nach Karlsruhe. Und
danke.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, Sie.